Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Talking Wild. Nach einer langen Pause sind wir jetzt endlich mal wieder zurück bei unserem Podcast. Und heute sind wir auch nicht alleine. Wir haben nämlich zwei Gäste da, Jan und Felix von Forst erklärt. Ja. Hi ihr beiden.
Hi. Ja, servus. Servus zusammen.
Ja, und bevor ihr euch gleich vorstellt und ein bisschen was über euch erzählt, möchte ich kurz unser Thema für heute vorstellen. Und zwar geht es um ein Thema, was scheinbar sehr, sehr viele Leute auch interessiert, weil wir haben unfassbar viele Fragen zu dem Thema bei Instagram bekommen. Und es wird sich heute alles um das Thema Wald drehen. Also was ist der Wald? Wofür brauchen wir den Wald? Welchen Gefahren ist der Wald ausgesetzt? Die verschiedenen Schutzsysteme hinterm Wald und auch ein bisschen vielleicht über das Wild im Wald. Genau, und da Ansgar und ich ja uns eigentlich mehr mit den Bewohnern des Waldes befassen, also mit den tierischen Bewohnern, haben wir gedacht, laden wir mal ein paar Experten ein, die sich auch vielleicht ein bisschen mehr über die Pflanzen im Wald wissen, vor allem die Bäume. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Jan und Felix heute da sind. Stellt euch vielleicht erstmal kurz vor, was macht ihr, was ist Forst erklärt und...
Ja, genau. Ich würde sagen, ich stelle mich einmal vor, ich Felix und dann der Jan und dann einmal unser Projekt, das wir ja im Frühling dieses Jahres gestartet haben. Mhm. Also, ich bin Felix, ich bin 22, ich komme gebürtig aus Essen, aus dem Ruhrgebiet, also ein etwas waldferneres Gebiet und es hat mich aber trotzdem immer in Richtung Natur bewegt und genauso aber der Aspekt der Wirtschaft war immer sehr, sehr interessant. Und das Thema Nachhaltigkeit. Und da habe ich in der Forstwirtschaft ein Thema gefunden oder einen Fachbereich, der all meine Interessen sehr, sehr gut abdeckt. Und da habe ich unter anderem den Jan kennengelernt.
Genau, das bin ich. Jan, mein Name, Jan Hüsing. Ich komme aus Münster in Westfalen, bin 26 Jahre alt mittlerweile. Und Felix und ich studieren zusammen in Göttingen hier Forstwirtschaft. Beziehungsweise ich studiere noch Forstwirtschaft jetzt im dritten Semester und Felix beginnt jetzt Forstwissenschaften zu studieren, genau. Also den Master zu unserem Studiengang zu machen. Ja. Er ist also schon ein paar Level weiter als ich, aber genau, wir vertragen uns trotzdem ganz gut. Eigentlich sind wir nicht zu zweit, sondern zu dritt. Der dritte im Bunde, Simon, kann heute leider nicht dabei sein, aber wir drei haben vor, ja, jetzt fast einem halben Jahr, genau, das Projekt Forst erklärt gegründet, weil wir festgestellt haben, dass dieses Wissen, was wir im Studium lernen, super viele Menschen interessiert, also unsere Freunde aus den Städten, die fragen uns immer, jo, was macht ihr denn da? Das klingt ja alles total spannend, aber keiner hat irgendwie Ahnung. Und leider gibt es auch nicht so richtig Projekte, die irgendwie Öffentlichkeitsarbeit so richtig geil und zielgruppenorientiert rüberbringen. Und genau.
Ja, das versuchen wir jetzt ein bisschen zu ändern und deswegen freuen wir uns, dass wir auch die Möglichkeit haben, mal ein bisschen über den Wald zu reden, was ja ein interessantes
und vielseitiges Thema.
Vielseitig auf jeden Fall, aber auch im Moment etwas kritisch. Also sowohl gesellschaftlich betrachtet die Forstnutzung, aber auch im Klimawandel das Thema. Wald sehr leidet, nicht nur das Thema, sondern auch der Wald an sich.
Genau. Und Forst erklärt, also noch, damit ihr euch vielleicht da was drunter vorstellen könnt, wir haben eine Website, forsterklärt.de, da posten wir Artikel, also schreiben einfach so Blog-Style-Artikel, machen aber vor allen Dingen halt auch ganz viel Arbeit in den sozialen Netzwerken. Also wenn ihr Bock habt, folgt uns alle bei Instagram, da posten wir ganz viele.
Das werden wir gegen Ende dann auch nochmal sagen und auch in die Beschreibung vom Podcast natürlich schreiben.
Ja, von gerne, ja.
Wer ihr seid, wie man euch findet und sowas, ist auf jeden Fall eine mega spannende und wichtige Sache. Ist ja auch eigentlich recht ähnlich wie bei uns. Also wir haben ja zwar einen anderen Studiengang, aber irgendwo ein bisschen überlappt sich das natürlich auch. Also wir, ja, für die, die es nicht wissen, wir studieren, also Lea und ich studieren Wildtierökologie und Wildtiermanagement im Master jetzt und machen eigentlich ja ähnlich wie ihr. Wir haben auch eine Website, auf der wir Blogartikel schreiben. Wir sind aktiv in den sozialen Medien und wie ihr kriegen wir auch ständig diese Fragen, ja, was macht ihr eigentlich? Warum braucht man das? Warum ist das wichtig? Was kann man sich darunter vorstellen und sowas? Und dadurch sind wir dann auch irgendwie auf die Idee von diesem Podcast gekommen, weil man damit halt einfach ein bisschen mehr über solche Themen reden kann als irgendwie in einem Blog oder auch auf sozialen Medien, wo oft irgendwie dann ein großer Teil verloren geht einfach, weil Leute ja immer nur ein kurzes Bild quasi sehen von dem, was aktuell los ist. Deswegen spannend, dass das eigentlich ja recht überlappt gerade und deswegen denke ich, ist das auch, seid ihr gute Gäste für diesen Podcast und das ergänzt sich sehr gut, denke ich mal.
Also was wir immer auch spannend finden auf unserem Blog ist dieser Diskurs und den kriegt man natürlich in Blogartikeln nicht so gut hin. Wir versuchen immer alle Themen in alle Richtungen zu beleuchten und das auch sehr wissenschaftlich zu betrachten. Aber so ein richtiger Diskurs kann da natürlich nicht entstehen. Deswegen sind wir auch immer froh, wenn sich Leute an uns wenden und ihre Meinung dazu geben oder wir denen auch was erklären können. Und man muss natürlich auch ein bisschen sagen, dass Teile des Studiums sich auch so ein bisschen aneinander reiben, aber das macht das Ganze natürlich auch interessant und wird, denke ich, auch in diesem Podcast noch klar werden.
Ja, das denke ich auch.
Ich denke auch, dass halt so Themen wie Wildtierökologie, Management, Wald, Forstwirtschaft, Jagd, das sind alles Themen, die irgendwie immer aktuell waren, aber aktuell in so einem extremen Umbruch sind und irgendwie so, ich weiß nicht, von viel geht von Tradition auf Nachhaltigkeit, wird umgestellt. Ja. Und diese Themen werden irgendwie versucht, oder wir als Studenten müssen irgendwie versuchen, diese Themen irgendwie so ein bisschen gesellschaftsfähiger zu machen, dass halt auch die breite Masse irgendwie versteht, was dahinter steckt und warum wir dieses ganze Konzept brauchen.
Ja. Es wird ja oft viel mitgeredet, die ganze Bevölkerung redet eigentlich mit. Es ist kein Gespräch mehr eigentlich unter Experten oder Wissenschaftlern aus den einzelnen Bereichen, sondern dadurch, dass unsere Medien auch so breit vertreten sind, kann eigentlich jeder in dem Themenbereich mitdiskutieren. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass auch einfach mal Fakten geschaffen werden und dass es zugänglich gemacht wird für die breite Masse und nicht nur für einen kleinen Teil.
Ja, das sehen wir auch ganz, ganz häufig und auch immer mit einem argen Auge, dass viele Leute, es hört sich jetzt ein bisschen abgehoben an, weil dass viele Leute eine Meinung haben, aber dass die wissenschaftlichen Fakten dazu einfach fehlen. Also wenn man sagt, per se Forstwirtschaft ist schlecht, schlecht fürs Ökosystem und das sind alles Plantagen und Monokulturen, weil das halt das Bild ist, was irgendwo vermittelt wurde oder was man so hat, wenn man jetzt über diese Flächen oder an diesen Flächen vorbeiläuft, wo der Wald abgestorben ist, dann hat man immer das Gefühl, der Förster, der beutet den Wald aus oder der richtet da irgendwas Böses an. Aber in Wirklichkeit sind Förster Leute, die wirklich, oder Försterin muss man auch sagen, also FörsterInnen, mit absoluter Leidenschaft bei ihrem Beruf dabei sind, sich furchtbar intensiv mit der Natur auseinandersetzen und sich auch schon seit Jahren mit dem Klimawandel auseinandersetzen, mit ändernden Bedingungen, in denen sie ihren Wald hegen und pflegen und für uns eine nachhaltige Ressource schaffen, Holz. Und natürlich auch noch viel, viel mehr, da wollen wir auch noch drüber sprechen, über Waldfunktionen. Was hat der Wald an Funktionen? Es ist nicht nur Holznutzung und Spazierengehen, sondern da hängt ja auch noch ganz viel anderes hinter.
Ich denke einfach, dass der Wald so viele, oder so, nicht polarisiert, aber dass der Wald ein Thema ist, was einfach, wo jeder eine Meinung haben möchte, weil einfach jeder ihn nutzt. Egal, ob er sich jetzt darüber bewusst ist oder nicht, also ob er jetzt bewusst in den Wald geht und ihn nutzt oder halt unbewusst, aber jeder macht in irgendeiner Art und Weise, nutzt diesen Wald. Ja. Aber wie ihr sagt, da wollen wir später noch ein bisschen drauf eingehen, was der Wald überhaupt für Funktionen hat und generell auf viele Fragen, die uns auch auf Instagram gestellt worden sind. Also es waren wirklich diesmal eine Menge. Deswegen, wie Lea schon sagt, ist es einfach wie ihr auch sagt, ist einfach ein Thema, was irgendwie extrem spannend ist, aber auch irgendwie so ein bisschen polarisiert. Irgendwie auch ein Thema mit viel Konfliktpotenzial und vielen Spannungsfeldern, aber halt auch mit vielen Missverständnissen. Und das ist
genau.
Ja, wir wollen heute diesen Podcast so ein bisschen mit diesen Missverständnissen versuchen aufzuräumen. Wir wollen das Ganze natürlich auch nicht zu wissenschaftlich machen. Wir wollen ein bisschen diskutieren über gewisse Themen, wo halt Spannungsfelder entstehen. Und ich denke, wir fangen vielleicht einfach mal damit an, Wald überhaupt zu definieren. Weil meistens fängt es schon an, dass überhaupt Definitionen falsch gesetzt werden und damit schon irgendwie Missverständnisse entstehen. Wie würdet ihr denn einen Wald definieren als Wort jetzt?
Ja, wir haben dazu was mitgebracht, weil das tatsächlich immer wieder Frage ist und diskutiert wird. Und die einfach,
also das Schöne, nicht nur in Klausuren.
Nicht nur in Klausuren, sondern auch im echten Leben, genau. Und das Schöne bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, aber hier wird ja alles immer gesetzlich geregelt.
Ja.
Und so gibt es natürlich auch ein Bundeswaldgesetz und es gibt auch in den Bundesländern ganz viele Gesetze. Zum Beispiel hier bei uns in Niedersachsen, wir sind ja hier in Göttingen, das niedersächsische Waldgesetz. Und ich würde einfach mal zitieren, was da steht, weil das die Sache für uns ganz gut auf den Punkt bringt. Wald ist jede mit, übrigens hier, niedersächsisches Waldgesetz, Paragraph 2 Absatz 3, für die, die es ganz genau wissen wollen.
Wald zum Nachlesen.
Genau, ja, zum Nachlesen, zum selber nochmal stöbern. Wald ist jede mit Waldbäumen bestockte Grundfläche, die aufgrund ihrer Größe und Baumdichte einen Naturhaushalt mit eigenem Binnenklima aufweist. Punkt. So, also, und das ist tatsächlich ganz interessant, weil, also es, hier in Niedersachsen reibt sich immer viel an diesem Begriff des Binnenklimas. Da kann man, stolpert man jetzt vielleicht erstmal drüber. Also es geht immer darum, dass so ein Waldklima erschaffen wird.
Genau. Also wenn man jetzt sagt, man hat an einer Landstraße entlang sehr, sehr viele Bäume und das kann auch mal 3-4 Meter breit sein oder so eine Allee, dann ist das noch lange kein Wald. Klar, da stehen Waldbäume und diese Fläche ist auch mit Waldbäumen bestockt. So wie es heißt, also wenn irgendwo Bäume wachsen, dann heißt das, das ist bestockt. Aber deswegen ist es noch lange kein Wald. Und dieses Klima, was da drin geschaffen wird, ein eigenes Bodenklima unter der Krone, wenn man ja in den Wald geht im Sommer, da ist es immer etwas kühler. Und dieses ganze Klima, was da drin entsteht, das ist das sogenannte Binnenklima.
Okay.
Aufgrund von Transpiration, also diesem Verdunsten von Wasser in den Bäumen, ja.
Genau, und tatsächlich, also das ist auch das, worauf wir uns immer berufen, weil wir finden, dass es keine gefühlte Wahrheit gibt, sondern in dem Fall halt eine, die man mal nachlesen kann in Deutschland, ja. Hier jedenfalls, also hier in dem Gesetzfall, und das ziehen wir dann immer zu Rate.
Aber da muss man dann sagen, ja, Wald, schön und gut, aber der eine sagt, ja, das ist ein Forst und der andere sagt, das ist ein Wald. Und wenn man dann von Wald und Forst spricht, dann ist der Unterschied doch sehr groß. Und ein Forst ist immer ein bewirtschafteter Wald, wenn man das jetzt mal so sehr pauschal betrachtet. Und ein Wald ist eigentlich ein ungenutztes Stück Wald.
Mhm. Okay.
Und das, wenn man aber in Deutschland sagt, ich gehe jetzt in den Wald, dann ist das ein Forst. Ja. Weil nahezu jedes Stückchen Wald in Deutschland ist bewirtschaftet. Es gibt keine Urwälder mehr in Deutschland. Das gibt es seit Jahrhunderten schon nicht mehr. Die sind alle bewirtschaftet worden. Die sind alle in ihrer Struktur und Baumartenzusammensetzung, welcher Baum auch immer da wachsen mag, verändert worden. Mhm. Und man geht in Deutschland durch Forsten. Und auch da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Forsten. Also es gibt ja einmal das, was ja so kritisiert wird, ja, zum Fichtenreihenbestände, also dieses reine Fichte, in Reihenglied gepflanzte, aber auch ganz, ganz unterschiedliche Naturwälder, die auch bewirtschaftet werden, auch wenn man es manchmal gar nicht so wahrnimmt.
Ja.
Also halten wir fest, Wälder, kann man sagen, sind größere, ja, bewaldete oder wie gesagt, bestockte Flächen, kann man
mit Waldbäumen
sagen.
Ja, mit Waldbäumen. Ne? Wenn du anfängst, Zitronenbäume nebeneinander zu pflanzen, wäre das hier kein Wald.
So. Ja, oder eine Apfelbaumplantage.
Genau.
Ist auch kein Wald. Ja.
Also es ist schwierig, wie immer mit den Definitionen. Aber was wir uns auf jeden Fall merken sollten, ist, dass es Unterschiede zwischen Wald und Forst gibt. Und das, also ich hatte mir das vorher so aufgeschrieben, dass jeder Forst ist ein Wald, aber nicht jeder Wald ein Forst. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Also wenn man nach der gesetzlichen Definition geht, dann ist jeder Forst ein Wald.
Ja.
Aber wenn man, ich sag mal in Anführungsstrichen, nach dieser gesellschaftlichen Definition geht, dass Wald ein ungenutztes Stück ist, dann müsste man halt von der anderen Definition ausgehen. Ja.
Okay, also die Wildtiere, die dann im Wald leben, sind aber unabhängig von dieser Walddefinition. Sie werden da jetzt nicht mit hineinbezogen. Weil wir haben zum Beispiel bei uns mal im Studium gelernt, dass man Wald und Wild nicht trennen darf. Und dass es nur zusammen halt, weil also Wald und Wild geht nur zusammen und deswegen würde das von der Definition auch nur zusammengehören.
Okay. Ja, also zu dieser Definition, die ich gerade vorgelesen habe, die geht natürlich noch über 2 Seiten weiter. Das war der Anfang. Und da heißt es dann später natürlich schon auch noch, zum Wald gehören auch.
Okay.
Mit ihm verbundene Wildäsungsflächen oder Wildäcker und sowas. Mhm. Also okay, Wildäcker bezieht sich dann eher auf die Pflanzen, wenn ich das richtig verstehe. Aber genau, auf jeden Fall gehören Wildtiere dazu. Aber in dieser Definition geht es ja erstmal darum, den Bereich zu definieren und nicht die Bewohner.
Quasi. Ja, auch um einfach festzulegen, was darf ich damit machen.
Ja.
Also eine Tannenbaumplantage, irgendwo kommen die schicken Bäume an Weihnachten ja auch her. Das ist eine landwirtschaftliche Fläche. Das hat nichts mit Wald zu tun. Wenn jemand sagt, ich fahre in den Wald und hole mir da meinen Weihnachtsbaum, dann ist das leider falsch. Das wäre schön. Aber das ist eine landwirtschaftliche Fläche, die auch nach sehr konventionellen Wegen betrieben wird. Und da braucht man dann eben die Definition, was ist Wald und was ist kein Wald, weil zum Beispiel auch Tannenbaumplantagen flächig genutzt werden. Also wenn da 6000 Tannenbäume draufstehen, dann können auch 6000 Tannenbäume auf einmal genutzt werden. Und das ist in Deutschland, wenn man davon redet, dass in Deutschland Kahlschläge gemacht werden, also das flächige Fällen von Bäumen, das ist in Deutschland überhaupt nicht erlaubt.
Okay.
Also man darf in Deutschland über einem Hektar, also eine Fläche von 100 mal 100 Meter, darf man nicht mehr als 70% der Bäume entnehmen, weil das ist ja ein Kahlschlag. Und auch alles darüber müsste theoretisch angemeldet werden. Und jetzt kommen wieder, das ist jetzt auch wieder alles sehr theoretisch. Also außer es kommt dann, wie es jetzt leider momentan der Fall ist, zu einer Kalamität, heißt extreme Trockenheit oder dieser Befall von, wie ihr das gesagt hattet, vom Borkenkäfer, dann dürfen solche Flächen kahl geschlagen werden. Aber im normalen Wirtschaftsbetrieb ist das verboten. Heißt, in Deutschland gibt es theoretisch keinen Kahlschlag, außer in Tannenbaumkulturen. Aber die sind kein Wald.
Und war das schon immer so mit den Kahlschlägen oder wurde das irgendwann gesetzlich festgelegt?
Tatsächlich nicht. Also das wurde irgendwann festgesetzt. Wann genau, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber ich würde sagen, irgendwann in der Nachkriegszeit.
Ja.
Aber die Kahlschläge, ja, das ist auch die Forstwirtschaft, die wandelt sich, auch wenn, ohne jemandem auf den Schlips treten zu möchten, Försterinnen ein wenig nicht konservativ, das möchte ich gar nicht sagen, aber etwas langsamer im Fortschritt sind. Ja. Auch das hat sich geändert. Ja, und auch viele sind seit Jahren darauf bedacht, den Wald klimawandelfest oder klimastabil zu machen. Ja.
Ja, aber wo du vielleicht auch drauf abzielst mit deiner Frage, so natürlich sieht der Wald oder unsere aktuelle Auffassung von, wie man Wald jetzt bewirtschaften sollte, ist natürlich nicht schon immer so gewesen.
Nein.
Ist zwar so ein viel gesagter Satz unter den Förstern, ist zwar die Nachhaltigkeit wurde im Wald erfunden, kann man auch drüber streiten, aber sind sich auch viele einig. Also diese grundlegenden Gedanken kommen schon vielleicht oder findet man in der Forstwirtschaft schon sehr lange, aber was das dann in der Konsequenz bedeutet, das variiert halt. Ne?
Ja,
also nach dem Krieg hat man halt zum Beispiel diese Fichten, ganz große Fichtenwälder gepflanzt, das wird man heute gar nicht mehr machen, weil man merkt, dass das totaler Quatsch ist in puncto Klimawandel.
Das ist die Sache in der Forstwirtschaft, da dauert immer alles extrem lang.
Ja, so 150 Jahre.
Ja, und wer 1880 gesagt hat, ja, 2020, da ist die Welt so fortgeschritten, dass zu viel Kohlenstoff ausgestoßen wird oder wie auch immer dann der Klimawandel letztendlich auch entsteht. Da pflanzen wir schon mal Kastanie oder Libanon-Zeder, damit es die heißen Sommer überlebt. Ja, wer soll damit rechnen?
Ja.
Und da kann man man muss sie ja auch in Schutz nehmen, man kann da eigentlich keinen Vorwurf machen. Und es gibt viele Gemeinschaften, die seit Dekaden schon Wald so bewirtschaften, dass er natürlich oder naturnah ist und auch dem Klimawandel etwas zu entgegenzustehen hat. Und das sieht man halt im Wald leider erst sehr, sehr spät. Also selbst wenn ich vor 10 Jahren angefangen habe, irgendwas zu pflanzen, dann dauert das einfach Jahre.
Okay, ja, krass. Also bisschen so ist Forstwirtschaft bisschen so wie an der Börse spekulieren. Man weiß irgendwie nicht so genau, was passiert und wie sich das alles ändert. Genau, das heißt, wir haben jetzt eigentlich so ein bisschen den Wald unterteilt in, naja, es gibt Naturwälder, die bis zu einem Urwald gehen, also Urwald oder auch Primärwald ist quasi ein Wald, der ja komplett, ja, ich weiß nicht, ob es da mittlerweile irgendwie eine Jahresanzahl gibt, die festgelegt wird, seit so und so vielen Jahren nicht bewirtschaftet. Aber man kann ja mal zumindest sagen, Urwald ist an sich alles, was nicht oder nie bewirtschaftet wurde.
Ja.
Und dann haben wir eben diese Forste, die halt wirtschaftlich genutzt werden, wo ihr sagt, dass quasi eigentlich ja jeder Wald in Deutschland ein Forst ist, weil er in irgendeiner Weise wirtschaftlich genutzt wird.
Oder wurde.
Und dann gibt es ja noch diese extreme Art von Forsten, nämlich die Monokulturen oder Plantagen, wie ihr sie auch schon angesprochen habt. Und ich denke, die gängigste, die man halt kennt, sind eben diese Fichten-Monokulturen. Sind, denke ich mal, gar nicht so. Ich glaube, über Tannen und über Weihnachtsbäume, da machen sich gar nicht so viele Leute Gedanken drüber, habe ich das Gefühl. Wo kommt eigentlich der Tannenbaum her und sowas, der dann im Wohnzimmer steht? Aber Fichtenmonokulturen, das sind immer irgendwie, ja, da möchte jeder irgendwie so ein bisschen mitreden.
Ja.
Genau, wo kommen die her, diese Fichtenmonokulturen? Die sind ja, wie wir sagen, nicht natürlich, die sind irgendwann entstanden. Könnt ihr ein bisschen was zur, ich weiß nicht, zur Geschichte des Waldes in Deutschland sagen? Vielleicht auch in Europa? Es ist ja, glaube ich, relativ ähnlich. Was sich so zur Vergangenheit verändert hat und was eigentlich hier für Wälder wären aktuell, wenn jetzt eben der Mensch da jetzt, über, sagen wir mal, überhaupt keinen Einfluss hätte?
Ja, genau. Also wir sind ja mehrere Fragen, die da so ein bisschen verschachtelt sind. Und die erste Frage, die da vielleicht interessant ist so, die du ja auch mit diesem Urwaldthema schon angesprochen hast. Wir hatten es ja auch schon angeteased, es gibt gar keine Urwälder in Deutschland, weil der Mensch hier überall Einfluss gehabt hat auf die Wälder. Und aber natürlich stellen sich Förster und Forstwissenschaftler schon immer die Frage, ja, was wäre denn eigentlich, wenn wir hier nichts gemacht hätten und wenn wir gar nicht da gewesen wären? Und man geht davon aus, also es ist so, natürlich gibt es wie immer in der Wissenschaft verschiedene Stimmen, aber man geht davon aus, dass hier bei uns die gesamte, ja, im Norden jedenfalls, also bei euch da in Österreich ist es vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus, aber bei uns wäre alles mit Buche, also Fagus sylvatica, ja. Rotbuche, ist die vorherrschende Baumart. Die würde hier quasi überall wegwachsen. Und die ist ja auch relativ stark. Also das
auch sehr dominant.
Genau, ja. Sehr dominant. So, das bedeutet, dass die Buche, die wächst ja halt super gut und die wächst ja so gut, dass andere Baumarten daneben gar keine Chance haben zu wachsen. Zum Beispiel Eichen würden hier wahrscheinlich weniger wachsen.
Ja, also die würden sich dann auf Randbereiche oder auch diese ganzen Feldgehölze, Feldahorn, Kirsche, Speierling, Eberesche.
Das sind alles Baumarten, die ich gerade nenne.
Genau, das sind Baumarten, die würde es normalerweise in einem Buchenwald nicht geben, weil Jan sagt, das ist so dominant, die wächst alles in Anführungsstrichen kaputt und auch der Urwald in der Buche ist eine Monokultur, wenn man das so bezeichnen möchte. Also es ist eine Baumart, die da wächst. Was man noch schnell dazu, gerade wo ich das sage, Monokultur, ist immer, wenn jemand sagt Monokultur, da rollen sich bei den Förstern die Zehennägel hoch, weil Monokultur ist definitiv ein landwirtschaftlicher Begriff. Also man spricht da immer von Reinbeständen. Man möchte das gar nicht abwenden, dass da nur eine einzige Baumart auf der Fläche vorkommt. Aber das ist ein landwirtschaftlicher Begriff und eine Monokultur, finde ich, hat immer was. Da fährt jemand mit einem Trecker durch und sprüht da die Pestizide aus und das macht ja im Wald keiner. Also das, klar, das ist eine Baumart, aber auch die Fichte hat unzählige Vögelarten, Käfer, Insekten und so weiter. Das läuft da alles drauf. Und das heißt ja nicht, dass nur weil der Fichte wächst, da kein anderes Lebewesen irgendwie seinen Platz hat. Es gibt ja in den borealen Nadelnwäldern riesige Reinbestände von Fichten. Ja,
Übersetzung, das sind die Nadelwälder, die so in Schweden, also ganz im Norden wachsen, wo Fichte auch natürlich wachsen würde.
Ja, genau. Aber zur Geschichte noch.
Genau, Stichwort Fichte, das ist vielleicht einer der interessanteren Aspekte aus der Forstgeschichte bei uns hier in Deutschland. Also Wald wurde ja hier schon immer extrem genutzt, oder nicht nur hier, sondern eigentlich überall, wo Menschen hausen, hat man sehr schnell angefangen, Bäume zu nutzen oder das Holz der Bäume zu nutzen. Das war frühhistorisch natürlich irgendwie erstmal als Feuerholz, dann später zur Industrialisierung.
Bergbau,
Schiffsbau, all das waren riesige Faktoren.
Fun Fact dazu. Karl von Karlowitz, der Erfinder der Nachhaltigkeit, den man immer so betitelt, vielleicht sagt euch was, war tatsächlich auch Bergmann.
Genau, der wird immer bei den Förstern gerne genannt. Und dann kamen natürlich auch, wie ihr alle wissen, mehrere Weltkriege. Und besonders nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dann hier in Deutschland die Situation eingestellt, das Land war irgendwie komplett, mehr oder weniger zerstört. Man hatte hier nichts, also es war einfach wenig Geld da, aber auch wenig Pflanzen.
Viel Schulden.
Wenig Geld, viele Schulden und wenig Pflanzen. Und man musste irgendwie gucken, und der Krieg hat natürlich, hat extrem viel Holz auch verbraucht. Also
einmal das und dann darauf folgen die Reparationszahlungen. Also es wurde nicht alles, weil Deutschland hat kein Geld, dann wurde in Naturalien bezahlt und das war dann tatsächlich auch Holz. Also die Engländer und Amerikaner und Franzosen, die haben hier riesige Kahlschläge gemacht. Damals war es noch erlaubt vielleicht war es ihnen auch egal. aber sie haben flächig oder Bäume einfach entnommen.
Ja, und dann stehst du da irgendwie als Waldbesitzer, hast dein Grundstück, auf dem du eigentlich Bäume pflanzen könntest oder vielleicht auch auf dem immer Pflanzen gewachsen haben. Und dann hast du eigentlich erstmal gar keine große Auswahl gehabt. Ne? Das, was es halt gab, war Fichte, weil die relativ, also Fichten sind Bäume, die relativ schnell wachsen. Die kommen relativ schnell in Höhen, wo man sie dann auch ernten kann. Und wenn du da stehst und nichts hast und Geld brauchst, dann pflanzt du natürlich Bäume, die du selber noch ernten kannst. Andere Bäume wie Eichen zum Beispiel oder auch Buchen, die wachsen einfach deutlich langsamer und die wirst du selber dann nicht mehr ernten können. So, deswegen hat man halt nach dem Krieg massiv angefangen, Fichten zu pflanzen bei uns in Deutschland, in vielen Bereichen. Nicht überall, natürlich, sieht man ja auch, aber halt in vielen Bereichen. Und deswegen gab es historisch sehr viele Fichten. Oder gibt es jetzt auch, bis vor 2-3 Jahren gab es sehr, sehr viele Fichtenwälder. Mhm. Gerade
und viele Wälder, die jetzt gerade absterben, wenn man da durchgeht, das sind die, die so 70 Jahre alt sind, heißt.
Genau,
irgendwann
genau
50er Jahre gepflanzt wurden von den Pflanzfrauen ja damals auch noch, die dann, ja, die ganzen Flächen, die dann kahl waren, aufgepflanzt haben mit Fichte.
Ja, also wenn ich jetzt durch den Wald gehe und überall Fichten sehe und sage, ey, was für Idioten, warum haben die alle Fichte gepflanzt, was soll denn das? So, dann ist das ein bisschen kurz gedacht, weil es halt historische Gründe dafür gibt. Heute weiß man, dass man das jetzt, also niemand wird, glaube ich, der irgendwie Ahnung von Forstwirtschaft hat, würde jetzt hingehen und sagen, ja, ich pflanze überall Fichten an, weil das ist ein total toller Baum. Es ist ein toller Baum auf jeden Fall, aber man hat gelernt, dass man ganz kritisch hinterfragen muss, wo man den pflanzen kann, weil jetzt gerade sieht man ja, dass überall die Fichten absterben, gerade im Harz, im Sauerland und so, wenn man da durch die Gegend fährt, sieht man überall tote, abgestorbene Fichtenwälder. Genau, und das ist vielleicht so ganz kurz zusammengefasst an zwei rausgenommenen Aspekten mal so ein bisschen was zur Waldhistorie in Deutschland.
Ja.
Und was würdet ihr sagen, wo würden wir in Deutschland natürlicherweise Fichten finden? Weil ihr habt ja gesagt, sie wachsen häufig in der borealen Region, also in Skandinavien und so. Aber wo in Deutschland oder in anderen Teilen Europas würden wir die Fichte natürlicherweise finden, wenn wir sie nicht überall hingepflanzt hätten?
Also die Fichte ist ein Baum, der relativ viel Niederschlag benötigt. Deswegen leidet sie halt auch sehr schnell jetzt unter dieser Trockenheit. Auch aufgrund ihres Wurzelsystems ist nicht ganz richtig, aber so wie sie auf den Böden in Deutschland, um es vereinfacht darzustellen, Wurzeln ausbildet, leidet sie da sehr. Aber natürlicherweise wird sie tatsächlich auch im Harz vorkommen, in den Hochlagen. Im Harz.
Ja. Also so in den Alpen, also
genau, überall, Alpen.
Wo halt viel Regen ist.
Und relativ hoch, also in den höheren Lagen.
Genau. Ja.
Auch Schwarzwald, ne?
Ja. Genau, Schwarzwald kennt ihr ja wahrscheinlich, ihr habt gerade das Praktikum, glaube ich, im Schwarzwald
gemacht.
Da habt ihr wahrscheinlich auch massig Fichten gesehen.
Ja.
Und was könnt ihr so sagen? Sind die da, sehen die gesund aus oder ist das auch alles abgestorben?
Wir kennen immer nur den Harz.
Ja, irgendwie ist der Harz irgendwie immer so. Wir haben auch Fragen, wenn dann Fragen, da kommen wir später nochmal drauf zu. Ja, Harz, Fichtensterben oder Waldsterben, wie auch immer. Da wird immer gerne der Harz genannt. Ich meine, der Bayerische Wald ist ja auch sehr stark davon betroffen. Mhm. Die haben aber auch relativ früh dort gesagt, dass die das so lassen, wie es ist. Aber da kommen wir später nochmal drauf zu.
Ja.
Der Schwarzwald, genau, da waren Lea und ich jetzt Praktikum machen für fast 2 Monate. Und wir müssen echt sagen, dass uns der Wald an sich, obwohl er, ich sag jetzt mal, wie du sagst, eigentlich ja auch, oder wie ihr sagt, diese Fichtenreinbestände sind, also es ist sehr viel Fichte dort, verglichen mit anderen Wäldern sieht er sehr gesund aus. Und wir haben beide nie so wirklich drüber nachgedacht, warum eigentlich. Er sieht erst sehr gesund aus und auch sehr wild. Also er sieht nicht aus wie der typische Fichtenreinbestand, den man so kennt, wo die Bäume in Reihe und Glied stehen und irgendwie der Boden ist teilweise sehr kahl, sondern es ist wirklich unfassbar viel Heidelbeere auf dem
Farn,
und auch noch immer mal wieder andere Bäume zwischendrin, Tanne, unfassbar wenig Laubwald natürlich. Und da ist es halt genauso, wie ihr es sagt. Also gut, beim Schwarzwald muss man natürlich sagen, da ist extrem viel Niederschlag.
Ja.
Und ich denke, das kommt der Fichte dort einfach zugute. Und deswegen merkt man diesen Druck, den die Fichte aktuell durch den Klimawandel hat und durch die wärmeren Temperaturen und durch diese Hitze und Trockenheit, merkt man dort einfach nicht so, weil es einfach teilweise Gebiete gibt, die zu den regenreichsten Gebieten in Deutschland gehören einfach. Gerade im Nordschwarzwald. Ja. Und da sieht es im Harz und im Bayerischen Wald deutlich schlimmer aus. Und deswegen hat es uns im Schwarzwald, im Wald selbst echt besonders gut gefallen, müssen wir sagen. Ja. Wir waren auch so ein bisschen skeptisch vorher, weil man kennt die Bilder, es sieht halt nach Fichtenbestand aus, aber es war irgendwie anders. Also fanden wir.
Ja, es war sehr wild.
Also. Ja, schon auf jeden Fall. Und nicht nur im Nationalpark, nicht in den Schutzgebieten, sondern auch außerhalb. Aber da ist es genauso von der Waldgeschichte. Da lässt sich das im Kleinen eigentlich zusammenfassen. Ursprünglich war der Schwarzwald ein Mischwald aus, irgendwie 80% Mischwald aus Laubbäumen, vor allem, wie ihr gesagt habt, Buche, aber auch ganz viele Tannen, sehr große, starke Tannen.
Ja.
Und die Fichten wuchsen eigentlich nur in höheren Lagen.
Dann unter 3% Fichte gab es da früher oder unter 5% Fichte gab es früher im Schwarzwald.
Und dann kam es halt dann zu diesen massiven intensiven Abholzung, vor allem von der Tanne, weil die einfach genutzt wurde für Schiffsmaste, auch zu Kriegszeiten und so und auch danach dann wohl. Es wurde halt einfach intensiv genutzt und abgeholzt, also teilweise wirklich riesige Flächen komplett gerodet. Und die Tannen wurden dann vor allem geflößt, wohl bis nach Holland. Noch heute sind halt die Amsterdam, diese ganzen Pfahlbauten, das sind immer noch Tannen aus dem Schwarzwald, was eigentlich echt irgendwie verrückt ist. Da sieht man aber auch die Langlebigkeit irgendwie von solchen Bäumen natürlich als Material jetzt. Aber auch für ganz viele andere Gründe natürlich wurde Holz da genutzt. Ja, und dann kam die Aufforstung. Natürlich, wie ihr sagt, komplett mit Fichte. Und heute besteht der Schwarzwald oder zumindest in dem Teil, wo wir waren, irgendwie so zu 90% aus Fichte. Und diese Tannen und Buchen sieht man zwar noch vereinzelt, aber das Waldbild hat sich natürlich irgendwie da komplett um 180 Grad gedreht. Und das ist irgendwie schon spannend. Und das ist, glaube ich, auch, wo viele Missverständnisse als erstes entstehen. Dass erstens dieser Wald-Forst-Unterschied, aber auch, dass wir jetzt aktuell eigentlich ein anderes Waldbild haben, was hier natürlicherweise wäre. Die Frage ist natürlich nur, ob sich der Naturwald an diesen Klimawandel anpassen würde oder nicht. Aber da ihr auch schon gesagt habt, dass so ein Wald oder Bäume ja extrem langsam wachsen und der Klimawandel ja eben genau dieses Dilemma hat, dass es einfach alles viel zu schnell geht durch unser Mittun, durch die Menschen, denken wir, dass auch ein natürlicher Wald extreme Probleme hätte mit dem Klimawandel.
Ja, weil dass der sich auch sehr schnell anpasst, ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich.
Ja. Ne?
Aber witzig, dass du diesen Wandel auch ansprichst, weil das ist ja auch genau so ein Trugschluss, ne? Man denkt immer, ja, Wald, das ist sowas Beständiges, das dauert alles so lange. Aber man muss sich einfach klar machen, meine Familie kommt irgendwie aus dem Sauerland und meine Kinder werden das Sauerland nicht so wahrnehmen, wie ich das wahrgenommen habe. Ne? Ich bin da durch den Wald gelaufen, das waren alles Fichten. Die wird es da einfach in 20 bis 50 Jahren nicht mehr geben. Ja. Also, und das ist Fakt. Also es wird keine Fichten mehr geben. In ganz wenigen Bereichen noch in Norddeutschland oder besonders in NRW. Ne? Und das ist echt heftig, wenn man sich vorstellt, dass unsere Kinder da einfach einen ganz, ganz anderen Wald erleben werden, als wir das jetzt tun.
Auch der Harz, gleiche Spiel.
Thema, ja.
Wenn man mal mit seinen Kindern irgendwann mal in den Harz, ich würde jetzt nicht mehr sagen Winterurlaub im Harz, das gibt's wahrscheinlich nicht mehr.
Aber ja, umso schöner dann ja auch zu hören, dass ihr sagt, so da im Schwarzwald, da sieht das noch ganz gut aus.
Ja.
Ich meine, wir studieren in Göttingen, so wir beschäftigen uns primär halt mit Norddeutschland. In Süddeutschland gibt's dann, also es gibt so eine Handvoll Forstunis in Deutschland und in Süddeutschland gibt's dann noch mal ein paar andere, die sind dann eher, haben den Schwerpunkt im Süden bei euch oder da im Schwarzwald. So, deswegen können wir da jetzt nicht so super viel zu sagen, aber spannend auf jeden Fall zu hören.
Ja, das ist auch immer so das, was bei uns im Studium so ein bisschen leidet. Man ist immer sehr regional begrenzt und man lernt auch nur das, was für uns jetzt, ja klar, wir bilden oder die Hochschule bildet natürlich auch für die Landesforsten, also die Forsten der Bundesländer oder der Forstverwaltung der Bundesländer aus und da polt oder da ist die Ausbildung natürlich auch ein bisschen drauf gepolt.
Ja. Aber wir finden es super spannend, weil Ansgar kommt nämlich gebürtig eigentlich aus Lübeck und ich komme gebürtig auch aus Münster, also aus Münsterland, nicht direkt aus Münster.
Ja.
Und deswegen ist das super spannend, dass wir das mal von euch hören, wie es bei uns in der Heimat eigentlich so mit dem Wald zu sich geht.
Ja, nicht so rosig.
Ja, spannend auf jeden Fall. Also ja, fassen wir kurz zusammen. Wir haben ja gesagt, Wald, Forst und dieser Unterschied und eben, dass es diese Reinbestände von Fichten gibt und dass diese Fichtenbestände eigentlich damals aufgeforstet worden sind, um den Wald zu nutzen, als Holznutzung. Und wir hatten es ja vorher schon angesprochen, eigentlich, dass es halt eigentlich, es gibt ja noch viel mehr Funktionen von Wäldern. Holznutzung ist, glaube ich, ist ein sehr wichtiges Thema, aber es ist auch ein Thema, das oft, es kriegt viel zu viel Deutung und dadurch rücken die ganzen anderen Themen oder Funktionen von Wäldern so ein bisschen in den Hintergrund. Was hat denn der Wald, was bringt der Wald uns denn noch außer Holz?
Also.
Ja, das sind sehr viele Sachen. Wo sollen wir anfangen?
Ja.
Vielleicht gehen wir tatsächlich eben nochmal auf diese Holznutzung ein, als letzten Punkt, weil du hast ja selber schon gesagt, es kriegt immer sehr viel Aufmerksamkeit. Vor allen Dingen ist es aber einfach der Punkt, wo jetzt vor allen Dingen in der Vergangenheit, in der Zukunft auch das ist fraglich, aber wo in der Vergangenheit am meisten ja auch einfach Geld und wirtschaftliches Interesse hinterstand. Mhm. Und das klingt jetzt erstmal so böse, jedenfalls wenn man mit Naturschützern redet, hat man immer diese beiden Fronten.
Ja.
Aber tatsächlich hat der Wald auch, also ist diese Holznutzung auch, also jeder möchte Holz nutzen.
Ja, also es ist einmal ein Riesenarbeitgeber, muss man auch sagen. 1,3 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten im Cluster Forst und Holz. Mhm. Das ist ein wirtschaftlicher, wie du sagst, ein wirtschaftlicher Faktor. Viele Familien oder viele Menschen haben ihre, oder nicht gründen ihre Existenz, aber auch ihre Altersvorsorge mit dem Wald. Die haben gesagt, hier die Fichte, die lasse ich 20 Jahre noch hier stehen, dann gehe ich in Rente, hack die ab und finanziere mir eine schöne Kreuzfahrt davon oder sowas nach dem Motto. Das war einfach bares Geld. Wenn man bedenkt, selbst für kaputtes, olles Holz, also Industrieholz, hat man damals 40 Euro bekommen. Das liegt jetzt an der Straße und kostet 50 Cent, um mal so ein Bild zu schaffen, wie es im Moment der Forstwirtschaft geht oder der Holznutzung. Und es geht von dem Industrieholz, was jetzt für Klopapier ist ja gerade schwer gefragt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns der also Supermarkt ist schon fast wieder leer. Genau, ja. Aber auch wirklich über qualitativ sehr hochwertiges Holz. Bauholz, aber dann auch irgendwelche Eichen, dieses Eichenmassivholz, Weinfässer, die Nutzung, irgendwelche Furniere, also dieses ganz, ganz dünn geschnittene Holz, was dann zur Verkleidung von
Ikea-Regalen
oder Luxuslimousinen dient. Also die Nutzung ist extrem vielfältig und omnipräsent. Also wenn man sich mal in seinem Raum umschaut, das sind ganz einfach, sieht man ja sofort, was ist Holz, was nicht. Ja. Und ich finde es immer schön. Also klar, wenn man sich mit dem Thema Wald und Holz sowieso auseinandersetzt, dann hat man da eine gewisse Affinität zu. Aber es ist einfach ein tolles Produkt. Ja, aber es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Funktionen des Waldes.
Genau, und aber dieser wirtschaftliche Holzaspekt ist halt auch vielleicht deswegen gerade so ein Thema, weil es halt gerade dieser Umbruch ist, ne? Ja. Wo man auf einmal, ja, wo das gar nicht mehr so gut funktioniert, damit Geld zu verdienen. Und die Förster, die sehr oft die Buhmänner sind, weil sie vielleicht in anderen Punkten angeblich Fehler machen, also es machen sicherlich auch viele Fehler, die kriegen dann da auch noch wieder einen auf den Deckel. Und deswegen ist da oft der Hilferuf dann sehr da. Und deswegen ist das Thema so omnipräsent. Aber genau, zu den anderen Themen, die wir hier gar nicht vernachlässigen wollen, weil die uns mindestens, wenn nicht sogar fast noch viel mehr wichtig sind. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir auch so ein bisschen anknüpfen, ist natürlich, dass der Wald eine Schutz- und Erholungsfunktion für Menschen hat. Mhm. Also gerade viele, viele Städte haben ja auch Stadtwälder, also ganz bekannt der Kölner Stadtwald, der Essener Stadtwald. Ja. In Göttingen gibt es auch einen sehr, sehr großen Stadtwald. Und da, wenn man da sonntags hier durch den Stadtwald läuft, dann ist der einfach komplett voll mit Menschen. Das sind Familien, die mit ihren Kindern spazieren gehen, das sind Mountainbiker, das sind Geocacher, das sind ja auch Jäger, die vielleicht nicht das primär machen, um Wild zu jagen, sondern auch einfach, weil sie das Naturerlebnis schätzen. Waldbaden wird immer mehr so ein Trend.
Ich habe die Ausbildung zum Waldpädagogen gemacht. Jan ist gerade dabei.
Mittendrin, genau.
Ja. Und ist ein großes Thema für jung und alt, aber auch ein Konfliktfeld. Ne? Also das ist ja auch, das hatten wir auch mal angesprochen in einem Telefonat kurz, auch ein Thema für euch. Was passiert, wenn jeder mit seinem Mountainbike locker lustig durch den Wald ballert? Was passiert? Ja, also es ist A, gefährlich, sich zu verletzen, aber auch wenn zum Beispiel eine Holzernte stattfindet, weil man abseits der Wege ist, die sind nicht gesperrt. Und Wild wird natürlich auch beunruhigt und in Bereiche verdrängt, wo es sonst ja nicht so gern ist, in Anführungsstrichen.
Genau, ja.
Also nur um das kurz, also wir wollen jetzt nicht irgendwie gegen Mountainbiker hetzen. Jeder Nutzer. Das ist halt das, was wir auch oft sagen, dass jeder nutzt den Wald, deswegen hat auch jeder die Verantwortung, sich dementsprechend zu verhalten. Es gibt für alles, gibt es Bereiche, wo man was auch immer machen darf und wo man es eben nicht machen darf oder sollte. Und dazu gehört, wie gesagt, wie ihr sagt, das Mountainbiken, das Fahrradfahren, das Spaziergehen, das Drohnefliegen, das Fotografieren, das Pilze sammeln, was man irgendwie draußen macht, was man auch im Wald macht und so. Da muss man sich einfach bewusst sein, dass man nicht der Einzige ist im Wald, dass man nicht der Einzige ist, der den Wald nutzt und dass es eben auch Wildtiere gibt, die den Wald nutzen und man halt durch seine Nutzung eine Veränderung in dieser Waldnutzung von den Tieren halt irgendwie hervorruft. Aber das sind auch nochmal Themen, da gehen wir später oder in einem anderen Podcast sicherlich nochmal genauer drauf ein, weil das tatsächlich echt komplex ist und aber auch echt wichtig.
Genau, ja, total. Und also was man dazu vielleicht noch zu ergänzen kann, was vielleicht auch ein ganz, ganz großer Luxus ist, den wir hier bei uns haben, ist, dass jeder den Wald betreten darf. Und es gibt ein freies Betretungsrecht, das ist gesetzlich so festgeschrieben. Du darfst in jeden Wald gehen, sofern er jetzt nicht irgendwie besonders geschützt ist. So.
Ja, irgendwelche Kernzonen von Nationalparks, wo es genau, verboten ist, den
da natürlich nicht.
Die Wege zu verlassen.
Ja.
Aber braucht man gar nicht so weit gehen. In Frankreich zum Beispiel, wenn da ein Wald abgesperrt ist, dann gilt da Betretungsverbot. Dann darf dieser Wald nicht betreten werden. Und das ist in Deutschland ein hohes Gut. Du darfst reingehen, alles machen, was du möchtest. Zelten, Feuer machen und so weiter. Klar, das ist verboten, aber ich darf da rein. Ich darf Pilze sammeln, ich darf Früchte sammeln, Kräuter sammeln. Direkt dazu, es gibt diese sehr praktischer Tipp, diese 1 aus 20 Regelungen unter Botanikern, also unter den Menschen, die sich sehr viel mit Pflanzen beschäftigen. Und zwar, dass man immer nur ein Exemplar aus einer Gruppe von 20 entnimmt, um halt Rücksicht auf diese Gesellschaft, also auf diese Pflanzengesellschaft zu nehmen. Wenn man sie nutzt, dann nachhaltig.
Ich wollte gerade sagen, da sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Wie ihr sagt, es kommt ja ursprünglich, oder man sagt, es kommt aus der Forstwirtschaft. Nachhaltigkeit wollte ich vorhin eigentlich auch noch so ein bisschen erklären, heißt ja im Endeffekt nichts anderes als nur so viel nehmen, wie nachwächst, dass man halt quasi etwas nicht übernutzt. Und das gilt halt an sich ja für alles, wie ihr sagt, für Kräuter, für, also jetzt nicht nur für Holz und Bäume, sondern halt auch für Kräuter, für Wildfleisch, für Pilze, für Beeren, ja, alles, was im Wald quasi zu finden ist. Ja.
Ja, genau. Und ich finde, das gerät manchmal so ein bisschen in Vergessenheit, was für ein hohes Gut das ist, dass wir halt einfach hier überall im Wald gehen dürfen. Und ich hatte mir zum Beispiel auch die Folge angehört, die ich sehr, sehr interessant fand zur Outdoor-Fotografie oder zur Wildtierfotografie. Und allein das, dass das bei uns möglich und erlaubt ist, ist halt auch einfach, weil jeder in den Wald gehen darf, obwohl Wälder ja so gesehen auch alles oder in vielen Teilen Privatbesitz sind.
Ja.
Genau. Aber der Wald hat noch viele andere Funktionen.
Oh.
Also alle können wir hier sowieso nicht nennen, aber eine, die vielleicht auch manchmal in Vergessenheit gerät, ist, dass der Wald ein riesiger Wasserspeicher ist. Also Bäume sammeln Wasser, reinigen Wasser, filtern Wasser, Waldboden wird Wasser gefiltert und es gibt ganz, ganz viele Wasserwerke, die dann das vom Wald gereinigte Wasser nutzen, um das quasi uns Menschen wieder zuzuführen. Also auch da muss man oft dran denken, dass wir ohne Wälder nicht so viel sauberes Trinkwasser hätten.
Genau, also es gibt ja immer diese schönen Beispiele, wenn man mit einer Gießkanne einmal durch einen mit Wurzeln durchwachsenen Boden gießt und einmal durch einen nicht durchwachsenen Boden gießt, dass da auf der anderen Seite braunes Wasser rauskommt und im Wald klares Wasser. Und tatsächlich ist es auch so, dass ja das Grundwasser teilweise unterm Wald auch einfach trinkbar ist. Also es ist Trinkwasser, was wir im Wald gewinnen. Und dafür ist es wichtig, dass auch Wald besteht und Wald da ist.
Genau.
Ja. Viele Talsperren werden ja auch da sind an den Hängen immer sehr viele Wälder, die filtern das Wasser schon vor. Ja, also ein wichtiger Aspekt. Dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere.
Wie viel Zeit habt ihr? vielleicht die wichtigsten beiden. Ich würde jetzt noch
Klima, also Kohlenstoffspeicher.
Ja.
Das ist vielleicht das jetzt, was im Klimawandel noch auch sehr, sehr interessant ist. Der Wald speichert, das hatten wir letztens ein sehr interessantes Projekt auch präsentiert, 8 Tonnen. Je Hektar, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und ja, genau, also 8 Tonnen Kohlenstoff-Äquivalent werden pro Jahr und Hektar vom Wald gespeichert. Also Hektar nochmal die Fläche 100 mal 100 Meter. Und in deutschen Wäldern gibt es, jetzt kleines Zahlenspiel, 11,4 Millionen Hektar, meine ich. Heißt, da werden Unmengen an Tonnen, 88 Millionen Tonnen CO2 im Jahr durch den Wald gespeichert.
Ja.
Und in Form von Holz im Boden, in Mooren, überall wird CO2 gespeichert und im gleichen Anschluss daran noch, dass der Wald oder die Nutzung von Wäldern auch tatsächlich aktiver Klimaschutz ist.
Ja.
Weil das Verbauen von von Holz ist. Also man speichert ja das gebundene Holz in Form von verbauten
das gebundene CO2.
Ja, das gebundene Holz wird in Bauten gespeichert. So. Und vielleicht, also im besten Fall natürlich länger als die Lebenszeit des Baumes selbst. Weil, wenn man jetzt das Gegenbeispiel nimmt und sagt, Wälder lässt man brach liegen, dann geraten die ja irgendwann in so einen Kreislauf. Heißt, der Wald speichert CO2, aber wenn der Wald zerfällt oder Bäume, Teile des Waldes zerfallen, dann wird auch CO2 wieder freigesetzt und irgendwann sind wir in einem Kreislauf. Und bei dieser Forstnutzung entnehmen wir ja CO2 aus diesem Kreislauf, speichern ihn über längere Zeit, um ihn dann irgendwann mal wieder freizusetzen. Und da gibt es so eine sogenannte kaskadische Nutzung, die es im besten Falle gibt, heißt, aus Bauholz werden irgendwann dann wieder Bretter, dann wird da irgendwann Spanholz draus, dann irgendwelches MDF, so diese Faserplatten. Also es wird immer weiter verarbeitet, um dann irgendwann wieder energetisch, heißt genutzt werden, heißt verbrannt. Und bis es dahin kommt, sollen im besten Fall viele 100 Jahre vergangen sein. Und dass man so einen zweiten Speicher quasi bildet. Ein sehr interessantes.
Das ist echt interessant. Das war jetzt auch gerade ein bisschen neu für mich.
Ja,
man gar nicht so drüber nach. Dann, man denkt oft über diesen CO2-Speicher nach.
Ja,
genau. Aber ich habe mir nie so Gedanken drüber gemacht, was passiert denn, wenn wir das Holz da eigentlich rausnehmen. So,
ja.
Ist es gut, ist es schlecht? Aber ja, das ist auf jeden Fall spannend.
Genau, also es ist natürlich klar, dass du es nicht nur machen, weil natürlich der Wald ist auch ein Ökosystem und hat eine Schutzfunktion, da kommen wir gleich noch drauf. Aber in einem gewissen Maße ist es total, also unter diesem Klimawandel oder Klimaschutzaspekt ist das total sinnvoll, Holz möglichst langfristig zu nutzen. Ne? Und also vielleicht auch deswegen nicht immer nur ein IKEA-Regal zu kaufen, sondern sich lieber einmal ein gutes Regal zu kaufen, was dann auch viele, viele Jahre hält. Also auch da kann
am besten 80, 90, 100 Jahre.
Ja, oder am besten von Oma das den Schrank erben. So. Also der ja nicht mal scheiße aussehen muss.
Ne? Ja, also ist ja auch mittlerweile wieder trendy. Aber
Der Stuhl, auf dem du sitzt, ist 100 Jahre alt.
Tatsächlich, ja.
Bei unserem Tisch weiß ich das nicht, aber den nehmen wir in Holland.
Ich glaube, unser Tisch ist von Ikea.
Aber das sind nicht unsere Möbel, also die sind nur geliehen quasi.
Ja, wenn solange den lange nutzt, dann ist es okay.
Ja, also was tatsächlich ja wichtig ist, dass man alles lange nutzt, auch das ist nachhaltig, Dinge viel und lange nutzen und gutes Holz zu verwenden.
Ja, und vielleicht noch am Rande so, dann kam ja jetzt gerade in letzter Zeit CO2 wird ja jetzt bepreist werden ab dem 1.1.2021. Ja. Das heißt, Firmen, die viel CO2 freisetzen, müssen dafür eine gewisse Gebühr bezahlen. Und dann ist eine Debatte aufgekommen, die wir auf jeden Fall interessant finden, ob man denn nicht auch Waldbesitzer oder Menschen, die Bäume pflanzen, dafür quasi dann bezahlen müsste, dass sie CO2 speichern, weil die nehmen ja im Grunde CO2 auf, also es wäre ja nur ein Schritt weiter gedacht.
Das ist ein interessanter Aspekt, wenn es halt jetzt im Moment darum geht, dass man mit Wald oder dem Verkauf von Holz kein Geld verdienen kann, was es für andere Leistungen gibt. Also Luftreinigung, Erholung,
Wasserreinigung,
all sowas. Das sind nochmal ein ganz anderes interessantes Thema.
Aber genau, vielleicht um auf die letzte der von uns jetzt auserkorenen Waldfunktionen, wie gesagt, es gibt noch viel mehr, noch zu kommen, die auch vielleicht der schöne Anknüpfpunkt zu eurer Arbeit ist, ist natürlich die Schutzfunktion des Waldes oder den Wald als Naturschützer zu sehen. Denn es gibt ja extrem viele Waldtiere, von denen ihr ja viel mehr Ahnung habt als wir. Wir beschäftigen uns dafür vielleicht ein bisschen mehr als ihr auch noch mit Insekten und so.
Ja.
Und all diese Tiere leben im Wald und leben von Wald und können auch ohne den Wald gar nicht leben. Und alleine mit Eichen, glaube ich, verknüpft man über 1000 Arten.
Also mit Buchenwäldern 10.000 Arten, alleine da 1500 Käferarten. Kann man im Internet die Zahlen alle nachlesen. Aber allein reiner Buchenwald, Monokultur Buche, hat, je nachdem in welchen Stadien er dann auch vorkommt, über 10.000 Arten. Und dann
Und das bedeutet, also es heißt jetzt nicht, dass auf einem Baum direkt alle 10.000 Tiere leben, aber man unterschätzt das, finde ich, oft, wie viele Arten dann auch wirklich auf diese eine Baumart nur angewiesen sind.
Ja.
Es gibt bei uns gibt es über 70 Baumarten in den deutschen Wäldern heimisch. Und also es ist eine unglaubliche Vielzahl von Arten, von Tierarten, aber auch von Pflanzenarten, von Pilzarten, die im Wald ein Zuhause finden und die deswegen auch geschützt werden müssen. So, weil es ist ja in unser aller Interesse, auch eine Biodiversität, also eine große Auswahl von verschiedensten Tieren, Pflanzen und Pilzen zu haben.
Genau.
Aber an dieser Stelle muss man auch die Forstwirtschaft in die Pflicht nehmen. Und klar, zum Beispiel der Hirschkäfer, ein sehr bekanntes Beispiel, lebt nicht einfach nur im Wald, sondern er braucht dickes, altes Holz, Eichenholz. Also er ist extrem spezifisch auf eine Sache angewiesen und Damit man diese Art, eine von vielen, eine bekannte und schöne Art von vielen erhält, muss man auch auf seine Bedürfnisse irgendwo eingehen. Und das ist auch, ja, das ist dieser Reibungspunkt, wo viele sagen, am liebsten würden sie alle Eichen stilllegen. Und der Förster, wie er immer verteufelt wird, sagt, ich will alle Eichen nutzen. Ja. Und dass man da dieses Mittelfeld findet und sagt, das können wir entbehren, in Anführungsstrichen. Und das sind wir auch bereit, freiwillig zu tun und oder unter Entschädigung.
Ja.
Das ist halt das, wo man sich so ein bisschen treffen muss und wo wir auch immer ja so ein bisschen anknüpfen möchten, also diese Konfliktfelder ein bisschen zusammenzuführen.
Ja, und vor allen Dingen auch aufzuzeigen und aber auch zu zeigen, dass es in vielen, vielen Fällen auch jetzt schon ganz viele Regelungen gibt und ganz viele Menschen, würde sogar behaupten, ein Großteil der Menschen, die Wälder, der Förster oder ein Großteil der Förster bei uns hier in Deutschland, die achten da extrem drauf und die müssen auch darauf achten, weil die sonst nämlich einen auf den Deckel kriegen.
Von oben
heißt halt auch hier wieder vom Gesetz, ne? Also es gibt bestimmte Käferarten, sobald du so einen Hirschkäfer findest in deinem Wald, bist du verpflichtet, diesen Baum zu schützen.
Okay.
Dann darfst du dann gar nicht mehr fällen. Und du darfst sogar, ich weiß nicht, beim Hirschkäfer bin ich mir nicht sicher, aber es gibt bestimmte Arten, bei denen das so ist, du darfst sogar in einem gewissen Radius drumherum nichts mehr machen.
Ja.
Aber in diese Bereiche dürfen dann auch keine Menschen mehr laufen.
Ja, klar.
Und so weiter.
Ja, ja.
Also, oder anders, sobald ein Seeadler in einem Baum nistet, da kann Felix vielleicht was zu erzählen, ist das auf einmal Schutzgebiet.
Ja, in einem Betrieb, wo wir waren, da war einer der ersten oder der letzten vier Seeadler von Schleswig-Holstein. Und da wurde der ganze Wald gesperrt und da wurde zu der Zeit noch niemand entschädigt. Da durfte keine Maschine rein, der Förster auch nur sehr bedingt. Also gerade auch zur Brut- und Setzzeit, 5 Monate drumherum, war der Wald gesperrt. Und da wurde niemand entschädigt.
Ja.
Wenn man jetzt mal so dieses Konfliktfeld aufzeigt, aber es waren auch viele bereit dazu. Und da arbeitet der Wald dann oder der Forst mit dem NABU zum Beispiel zusammen und da finde ich das immer sehr schön, wenn man Förster und Institutionen kennenlernt, die auch einen Willen dazu haben, weil der Förster, vielleicht ist es manchmal so ein bisschen, das Bild ist nicht der mit der Axt durch den Wald läuft oder tatsächlich nicht, sondern es sind die Forstwirte, sondern der Förster ist auch der mit dem Auge durchgeht und sagt, okay, da ist eine Spechthöhle, den Baum lasse ich stehen und ja.
Ja, und tatsächlich ist es mittlerweile sogar auch vor allem derjenige, ne? Also
ja,
vor allem der die Natur auch schützt.
Ja, mittlerweile sind viele Förster auch Naturschützer, muss man einfach so sagen.
Ist ja bei der Jagd an sich nicht anders. So, bei der Jagd sagt man ja, der Jäger jagt nicht nur. Also Jagd ist eine Aufgabe, aber die Hege ist ja noch die andere große Aufgabe. Und ich denke, dass das bei der Forstwirtschaft.
Ja, das ist auch wieder ein ganz spannendes Konfliktfeld. Die Jagd, wie sie betrieben werden sollte oder wie eine moderne Jagd, eine konservative Jagd.
Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Thema für einen anderen Podcast.
Genau.
Da gehen wir zu tief rein. Aber nochmal, um zusammenzufassen, also Funktion von Wäldern, wie ihr sagt, also Holznutzung natürlich, ist eins der wichtigsten und größten immer noch. CO2-Speicher, Schutz für Siedlungen, für Menschen, für uns im Allgemeinen, dann Trinkwasserspeicher. Generell, es bietet uns alle möglichen Materialien von Bären, Pilzen, Kräutern, Wildfleisch und so weiter. Und wie ihr sagt, eben dieser Lebensraum für Tiere, für Pflanzen, für Käfer, für Pilze, ja, für alle möglichen Arten. Und um jetzt nochmal zurückzukommen auf diese Fichtenreinbestände, ihr hattet ja auch vorhin gesagt, dass die natürlich auch Lebensraum bieten. Dabei muss man aber natürlich dann sagen, wenn wir jetzt mit dem Hintergrund, dass wir jetzt wissen, was es eigentlich für Wälder hier geben oder dass die Fichtenreinbestände, die wir haben, einfach nicht natürlich sind, das kann man ja so sagen, und eigentlich an der Stelle was anderes wachsen würde, kann man sich natürlich denken, dass es zumindest sein kann, dass ein natürlicher Wald mehr Arten Lebensraum bietet als jetzt zum Beispiel ein Fichtenreinbestand. Könnt ihr das so unterschreiben oder ist das schwierig sozusagen?
Der direkte Vergleich ist richtig.
Aber pauschalisieren kann man es deswegen nicht.
Genau, also ich habe im Vorfeld dieses Podcasts nochmal eine interessante Studie rausgesucht, die möchte ich jetzt aber gar nicht vertiefen. Ich möchte das an einem ganz einfachen Beispiel mal darstellen. Und zwar, wenn man jetzt einen Buchenwald betrachtet, so wie man es sich vorstellt, sehr alte Buchen, viel Totholz, wo sich seltene Arten auch aufhalten, die in einem normalen Wirtschaftswald in Anführungsstrichen keinen Platz haben, dann hat man dieses Artenspektrum, was man abdeckt. Aber wenn man diese Struktur jetzt mischt mit zum Beispiel einem Fichtenwald, es muss kein Fichtenreinbestand sein, aber ein gemischter Wald, dann tauchen auf einmal in dem Fichtenwald Arten auf, die es im Buchenwald nicht gibt. Ganz einfaches Beispiel, zum Beispiel, was ist das Sommergoldhähnchen? Ihr kennt euch wahrscheinlich ein bisschen.
Das ist ein Vogel.
Ja, das ist ein Vogel. Achso, dazu gesagt, ich bin jetzt nicht der großartige Ornithologe. Aber allein, das fängt an bei Vogelarten, die auf gewisse Bäume angewiesen sind und die gibt es in einem Buchenwald dann zum Beispiel nicht. Und da muss man dann sagen, ja, der Buchenwald beinhaltet sehr, sehr viele Arten, auch sehr wichtige Arten, aber das heißt auf der anderen Seite nicht, dass andere Wälder nicht genauso viel oder ansatzweise so viele Arten beherbergen. Und das Interessante ist dann die Mischung. Räumlich gesehen und auch untereinander die Mischung dieser unterschiedlichen Baumarten und auch des unterschiedlichen Alters. Nicht jeder Käfer kann auf totem Holz und nicht jeder Käfer, der auf totem Holz gut kann, kann auf lebendigem Holz gut. Mhm.
So. Ja, diese Frage ist halt super interessant. Ja. Wir haben uns tatsächlich in letzter Zeit auch relativ viel mit dieser Frage beschäftigt, so wie sieht vielleicht der Wald der Zukunft aus, weil es ja genau diese verschiedensten Aspekte gibt. Es gibt verschiedenste Waldfunktionen, die der Wald irgendwie übernimmt. Es gibt aber auch andere Herausforderungen wie Klimawandel, ja. Artenvielfalt und sowas. Und tatsächlich ist man momentan durchaus der Auffassung, dass der angepasste Wald oder dass der Wald, wie man ihn sich vorstellt, natürlich auf den Standort angepasst sein muss, aber vor allen Dingen halt auch durchmischt ist, ne? Das verschiedenste
Standort. Fachbegriff Erklärung, kurze Übersetzung, Standort.
Ja.
In Deutschland ist nicht jeder Boden gleich jeder Boden. Einfach so Beispiel.
In jedem anderen Stück der Welt, glaube ich, ist das auch so.
Auch so nicht. Ja. Also wenn ihr jetzt sagt, im Schwarzwald, da ist das natürlich ein anderer Boden als in Brandenburg, wo der Boden sehr, sehr sandig ist und dann hat man woanders ganz viel Ton, ganz schnelle Ergänzung
also
dazu.
Vielleicht andere Pflanzen oder
natürlicherweise.
An unterschiedlichen Orten wachsen Pflanzen unterschiedlich gut, darauf muss man natürlich achten. Und dann trotzdem gilt es nicht, eine Baumart zu pflanzen, sondern verschiedenste, um halt das zu durchmischen, verschiedensten Lebewesen eine Heimat zu geben und aber auch für Probleme des Klimawandels gewappnet zu sein. Ne? Jetzt, ich meine, die Fichte ist nicht die einzige Baumart, die Probleme macht.
Ja,
selbst die Buche, die eigentlich immer als total stabile Baumart galt, hat immer mehr Probleme.
Wenn man mal im August oder Juli durch den Wald gegangen ist, dann war das kein verfrühter Herbst, sondern dann haben auch die Buchen teilweise ihre Blätter abgeworfen als Reaktion auf Trockenheit. Und dann hat man unten gesehen, so schwarze Flecken an den Bäumen, da hat der Baum dann schon angefangen zu faulen und so auch die Buche leidet. Um vielleicht mal schnell, vielleicht unseren nächsten Podcast schon anzuteasen. Die Esche, wer sie nicht kennt, da haben wir ein tolles Video zu.
Ja, ist auch eine Baumart übrigens.
Ja,
und auch die hat eine große Krankheit.
Genau, das Eschentriebsterben, vielleicht kennt es der ein oder andere. Dann werden wir in naher Zukunft ein Video darüber drehen, über die Diplodia-Triebkrankheit an der Eiche. An der Kiefer. Ja. An der Kiefer heißt auch, die Kiefer kriegt Probleme, die ja eigentlich immer sehr, sehr trocken resistent war.
Ja, also um das abzukürzen, so ihr seht schon, jede Baumart hat so verschiedenste Probleme und deswegen ist, die Mischung macht's.
Die Mischung
macht's. Wie so oft im Leben.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, denke ich.
Das ist gut.
Gute Zusammenfassung, die Mischung macht's. So hätte ich das jetzt auch gesagt. Ja, ihr habt's ja schon so ein bisschen angesprochen oder wir haben schon ein bisschen drüber geredet, über Themen wie Schutzgebiete, Nationalparks, Wildnisgebiete vielleicht auch. Das ist halt auch nochmal ein ganz, ganz großer Themenblock eigentlich, der da irgendwie noch mit reinspielt, weil eine Frage, die wir bekommen haben, war halt eben Waldsterben im Harz. Wie sind die Pläne, dem entgegenzuwirken? Und das finde ich eigentlich recht spannend, weil Harz kann man eigentlich gleichsetzen mit vielen anderen Wäldern, haben wir jetzt schon auch schon gesagt. Bayerischer Wald hat eigentlich genau die ähnlichen Probleme. Schwarzwald wird früher oder später natürlich auch an den Punkt kommen. Also das Problem ist in Deutschland bzw. in Europa ähnlich überall und es gibt natürlich mehrere Ansätze, diesem Waldsterben entgegenzuwirken. Und da spielt es halt ganz arg hinein, ob der Wald jetzt in einem Schutzgebiet ist oder eben nicht. Und beim Harz, um jetzt mal beim Harz zu bleiben, muss man natürlich wissen, also Harz an sich ist ja erstmal ein recht großes Mittelgebirge in Deutschland und ist zu einem sehr großen Teil halt Schutzgebiet. Und ein Teil davon ist halt der Nationalpark. Und ein Nationalpark ist an sich die fast höchste Schutzstufe, die wir haben in Deutschland für nicht nur den Wald selbst, also den Lebensraum oder das Habitat, sondern auch natürlich für die Tiere, die dort oder generell die Pflanzen und Tiere, die Arten, die halt in diesem Lebensraum leben. Und den Ansatz, den Nationalparks oder Schutzgebiete verfolgen, ist ja Natur Natur sein lassen. Das heißt, es wird nichts gemacht. Man guckt quasi dem Wald beim Sterben zu, guckt aber auch, was kommt danach raus. Man greift halt möglichst wenig ein. Wie steht ihr zu dem Thema, dass man quasi ja dem Wald beim Sterben zuguckt und irgendwie nichts macht?
Okay, ja, man muss natürlich immer einmal gucken, was ist das Ziel? Also das Ziel in einem Nationalpark ist zu sehen, was passiert mit Natur, wenn ich nichts mache. Und da wird bewusst gesagt, ich lasse Wald Wald sein und wenn der Borkenkäfer dieses Stück Wald befällt und wenn man da nicht eingreift, dann vermehrt er sich exponentiell. Und das heißt, es ist natürlich nicht zu begrenzen, dieses Borkenkäferproblem in Anführungsstrichen, weil es ist ja kein Problem, weil es gewollt ist. Man will diese natürliche Sukzession, wie es heißt, also die Entwicklung, die da stattfindet, wenn es zu einem Schaden, in Anführungsstrichen auch hier wieder Schaden kommt, heißt der Wald ist kein Wald mehr, weil alle Bäume weg sind, was dann da passiert. Und das möchte man halt beobachten und daraus vielleicht auch lernen, auch für Wirtschaftswälder lernen.
Ja, aber es gibt ja ganz andere, unterschiedliche Arten von Zielen. Wenn mein Ziel zum Beispiel wäre, ich möchte einen Wald schaffen, in dem möglichst vielen unterschiedlichen Arten ein Zuhause geboten wird, oder in einen Wald schaffen, in dem einer bestimmten Art der für eine bestimmte Art eine Heimat ist, dann dann ist vielleicht die beste Lösung nicht, den komplett aus der Nutz, also den gar nicht mehr zu bewirtschaften, da gar nicht mehr einzugreifen, sondern bestimmte Dinge zu tun. Also was ich zum Beispiel vorhin erzählt habe mit dem Hirschkäfer oder was Felix erzählt habe, da wäre es sinnvoll, bestimmte Eichenwälder einfach zu fördern, also dass man in dem Wald Eichen pflanzen kann. Und deswegen ist es zum Beispiel in Eichenwäldern manchmal sinnvoll, Buchen zu fällen, weil die Buchen die Eichen bedrängen würden. Ja. Und wenn mein Ziel ist, jetzt Hirschkäfer zu unterstützen, dann wäre das sinnvoll.
Ja. Und, aber wenn ich halt ein National...
Ja, so. Ja. Genau, ja, und aber ein wichtiger Punkt ist halt auch, dass, also wir sind total pro Naturschutz. Also wir finden das selber total wichtig und spannend. Wir sehen aber auch dieses Konfliktfeld, ne, dass man einfach verschiedene Ziele immer verfolgt. Und man darf auch einfach nicht vergessen, alle wollen Holz nutzen. Und es ist auch total wichtig, auch in Deutschland, also auch in Deutschland Holz einzuschlagen und auch deutsches Holz zu nutzen. Denn wenn wir das nicht tun, dann kommt das Holz woanders her, in der Regel aus Osteuropa oder aus Skandinavien. Und da werden Wälder unter ganz anderen Kritikpunkten bewirtschaftet, wo meistens die Natur sehr leidet.
Ja, also das Kahlschlagsverbot, den Kahlschlagsverbot, den gibt's tatsächlich auch nicht in den skandinavischen Ländern.
Ja.
Genau, der Besitzer von IKEA ist der Eigentümer von IKEA ist der größte Waldbesitzer der Welt. Und was der mit seinen Wäldern in Russland und Skandinavien macht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Da kann man den deutschen Förstern mit ihren Monokulturen überhaupt keinen Vorwurf machen, weil
in Anführungsstrichen
Monokulturen. Ja. Ihr konntet es nicht sehen. der schlägt die Wälder kahl, da steht am Ende kein Baum mehr und dann lässt er die aufpflanzen.
Und da lebt halt auch nichts mehr. Ne?
Genau.
Also das heißt, jeder Specht, der da vorher vielleicht noch in so einer Fichte saß, wenn er denn überhaupt in der Fichte sitzen wollte, der wird da nicht mehr leben können.
Ja.
Und deswegen sehen wir immer diese verschiedenen Interessen.
Ja.
Und deswegen können wir diese Frage auch nicht mit Ja oder Nein oder gut und schlecht beantworten, sondern wir finden es total wichtig, dass halt in Deutschland auch Forstwirtschaft betrieben wird und dass auch Holz genutzt wird. Wir finden es aber genauso wichtig, dass auch dabei auf die Natur geachtet wird.
Genau.
Die Mischung macht's wieder mal.
Um dann direkt den Bogen zu schlagen, wo nämlich auch wo diese Felder aneinander geraten, ist genau der Harz. Und zwar macht der Borkenkäfer ja keinen Halt an der Grenze vom Nationalpark und sagt, okay, hier drin darf ich machen, was ich will und dann da draußen mache ich es nicht, sondern auch die umliegenden Landesforsten, also der Wald, der vom Bundesland Niedersachsen bewirtschaftet wird, die haben halt eine Riesenproblematik, weil der Käfer in einer Unmenge die Wälder von ihnen befällt und die können diese Problematik nicht mehr stoppen.
Ja.
Und da schlagen dann die Ziele aufeinander. Der eine sagt, ja, ich will Wald Wald lassen. Ich lasse den Borkenkäfer hier wüten, weil ich beobachten möchte, was passiert danach, wenn kein Baum mehr steht. Wie entwickelt sich Wald danach? Und der andere sagt, ja, ich will aber hier Holz für die Gesellschaft oder für die Bevölkerung bereitstellen. Geld verdienen steht da gar nicht mal an der ersten Stelle, sondern einfach die Bereitstellung einer nachwachsenden Ressource.
Ja, das kannst du dir, also um das vielleicht mal mit so einem richtig platten Beispiel irgendwie zu zeigen, das ist wie wenn ich in der WG wohne und ich hier irgendwie komplett im Müll lebe, bei mir.
Weil das mein Ziel ist.
Was passiert das ist vielleicht einem? Ein bisschen drastisch, das Beispiel, aber bei mir leben auf einmal ganz viele Tiere, die hier rum und her kräuchen und ich finde das ganz toll, weil ich mich für die Tiere interessiere und da vielleicht auch irgendwie Forschung mit betreiben kann, was voll gut ist, aber mein Mitbewohner, der ist halt total reinlich und der findet das doof und auf einmal kommen die Mäuse natürlich auch bei ihm ins Zimmer. So, und das ist natürlich total reduziert und ein absolut dämliches Beispiel.
Aber dann wird es ein bisschen klar.
So. Was das für ein Konfliktfeld ist.
Und da steht aber auch niemand an der Grenze und sagt, ey, ihr, was macht ihr da drüben? Genau, aber das ist immer die Frage, wo, also was macht man da? Das ist, da wird keiner eine Antwort drauf wissen. Da wird keiner sagen, ja, ach, mach doch das und das, das ist so ganz einfach. Ja. Sondern es ist halt dann immer die Sache, wo die Leute aneinander geraten, was durchaus verständlich ist, weil wer gerne der Mitbewohner, wo die Mäuschen und die Käfer einem in seinem Zimmer rumlaufen.
Ja, das klingt jetzt so negativ, also es ist ja natürlich auch super wichtig, dass...
Ja, das ist ja auch interessant. Also wenn man mal in den Nationalpark geht und es wird in 10, 20 Jahren ein richtig interessantes Projekt sein oder es ist ein richtig interessantes Projekt.
Auf jeden Fall.
Aber schlägt halt genau um.
Ja. Also wir sehen das ganz genauso. Es gibt da kein richtig oder falsch und kein, man muss es so machen, weil so schadet man nur der Natur. Und wir müssen auch einfach mittlerweile akzeptieren, wir sind auch wahrscheinlich eher Richtung Naturschutz als vielleicht in die andere Richtung. Aber wir müssen akzeptieren, dass der Mensch nun mal auch hier lebt und wir leben in keiner idealen Welt mehr, wo alles perfekt ist, wo die Natur wirklich Natur sein kann, weil der Mensch hat auf alles einen Einfluss. Sei es allein durch den Klimawandel, der menschengemacht ist, wird der Wald immer beeinflusst sein. Ob der Wald jetzt unter Naturschutz steht oder ein Nationalpark ist, da macht der Klimawandel keinen Halt vor.
Genau.
Und der Mensch wird weiterhin hier leben und ich hoffe auch noch ganz, ganz viele Jahre und ich hoffe auch, dass wir daran arbeiten werden, dass die zukünftigen Generationen noch ganz, ganz viele Jahre hier auf unserem Planeten sein können. Aber da muss man mit leben, dass der Mensch auch den Wald, unsere Bäume oder unsere Ökosysteme nutzt. Und das müssen wir im Einklang machen. Der soll die nicht übernutzen, sondern nachhaltig nutzen. Und
das ist eben, denke ich, der ausschlaggebende Punkt ist eben, dass einerseits ist das Schützen extrem wichtig und das Nutzen ist auch extrem wichtig und man muss halt irgendwie so einen Mittelpunkt finden. Deswegen finde ich auch extreme Schutzräume schwierig in einem Land wie Deutschland, weil die Frage ist, was bringt es mir, wenn ich 1-2% von Deutschland extrem schütze und darf dann dort holzwirtschaftlich nicht mehr nutzen, erlaube aber an anderer Stelle trotzdem noch den Tourismus. Und wie wir vorher gesagt haben, hat der Tourismus oder wir Menschen einfach einen extremen Einfluss auf Wild und den Wald an sich als Ökosystem.
Ja.
Und da, finde ich, müssen die Grenzen irgendwie schärfer gesetzt werden. Entweder sage ich, ich mache jetzt ein Gebiet und mach es als Wildniszone oder Wildnisgebiet. Da gibt es hier in Österreich 1-2 Gebiete. Und da ist wirklich nichts mehr erlaubt. Und das ist rein zur Forschung und rein zu gucken, was passiert jetzt mit diesen Wäldern oder mit diesem Ökosystem. Und dann dürfen aber auch keine Touristen rein. Es gibt dann mal 1-2 geführte Touren im Jahr, ein paar Fotografen dürfen vielleicht mal rein und eben Forscher und das war's. Und das ist in Deutschland nicht so. Wir haben selbst in den Nationalparks eine extrem hohe Nutzung von Tourismus und da finden wir, denke ich, das einfach, da muss es zu besseren Grenzen kommen. Und wenn man schon sagt, man darf das eine, warum darf ich dann nicht wenigstens nachhaltig auch den Wald nutzen?
Ja, also das ist natürlich die Wildtiere an sich sind ja extrem störungsanfällig. Genau. Also das krasseste Beispiel ist der Auerhahn, der ja Quadratkilometer große ungenutzte Bereiche braucht, um da wirklich leben zu können, also wo er wirklich ungestört ist. Für den Baum und für den einzelnen Käfer, ob da jetzt auf 300 Meter jemand herläuft, das stört ihn natürlich nicht, aber für die Wildtiere und gerade für euren Fachbereich ist es natürlich sehr, 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 sehr großes Spannungsfeld, ja.
Ja, das ist vielleicht auch das Wichtigste, was man da sagen kann. Am Ende fällt und steigt das Ganze mit den Menschen, die den Wald nutzen. Und das sind dann in dem Fall, wie du total richtig schon gesagt hast, auch irgendwie wir alle, weil wir ja alle irgendwie den Wald gerne besuchen wollen, weil wir im Wald unterwegs sind. Und
was ja absolut legitim ist.
Ja, ne? Was auch voll wichtig ist. Ne? Ich bin ja auch gerne im Wald und ich möchte auch gerne im Wald gehen. Ich möchte auch in Österreich mal in den Wald gehen.
Auch als Tourist. Ja, ist so. Schön, ja, ist ja.
Also, bist jetzt willkommen.
Genau, und deswegen versuchen wir halt mit unserem Projekt auch, oder und ihr ja auch, so ein bisschen aufzuklären, was ist wichtig, was ist nicht wichtig.
Ja.
Und dazu haben wir tatsächlich auch extra schon mal so Verhaltensregeln formuliert, was man vielleicht machen sollte, weil manche Sachen sind vielleicht klar, aber vielleicht auch nur uns, weil wir eh mit dem Thema arbeiten und sind anderen Leuten vielleicht nicht klar.
Zum Beispiel diese 1 aus 20 Regeln, ne?
Ja, also, das ist echt ein guter Tipp. Ja.
Ja, das war auch neu für uns.
Ja,
also.
Wir
sind auch keine Sammler jetzt, aber.
Ja, gut, aber man muss halt immer so in einem sehr dicht besiedelten Land wie Deutschland, Österreich, Europa im Gesamten, ist es halt einfach wichtig, dass man da Rücksicht auf sich, oder auf, nicht nur auf Rücksicht auf sich, sondern auf die Gesellschaft nimmt.
Ja.
Und das ist einfach das Thema da. Und nicht nur auf die Gesellschaft, sondern auch auf die Natur.
Gut. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile quasi nochmal bei den Verhaltensregeln angekommen und generell bei dem Punkt, jeder von uns hat irgendwie einen gewissen Einfluss auf den Wald und auf die Bewohner, die dort drin leben. Was darf ich denn jetzt als normal ist jetzt vielleicht doofes Wort, aber was darf ich als Nutzer, Waldbesucher, das ist ein gutes Wort. Was darf ich oder vielleicht besser, was darf ich nicht im Wald?
Ja, das ist relativ einfach zu sagen, weil auch dazu haben wir einen Artikel geschrieben, weil uns das halt aufgefallen ist, dass da vielleicht auch viele Unklarheiten sind. Also wer sich dafür interessiert, kann gerne mal da auf unserem Blog gucken. Und da stehen halt Sachen drin wie Feuer im Wald machen. Das ist halt in der Regel verboten ist. Es gibt da manchmal ausgewiesene Plätze für. Aber gerade im Sommer, jetzt ne, Klimawandel, es ist immer trockener, ist das meistens verboten.
April bis Oktober sagt man auch.
Genau, ja.
Also klar, es ist nett. Aber wie so viele Dinge, die sehr schön sind und sehr viel Spaß machen, sollte man einfach nicht machen.
Genau, ja. Dazu zählt auch natürlich das Rauchen im Wald, auch wegen des Waldbrandrisikos, Zigarettenstummel nicht in den Wald werfen, generell keinen Müll in den Wald werfen.
Man denkt immer, es ist lustig oder nicht. Nee, man denkt immer, das wär klar. Aber lustigerweise, wenn man immer durch den Wald läuft, findet man immer Müll.
Ja,
es Pullen. Ja. Ich habe 2 Videos mittlerweile, Luftballons, ganz.
Felix sammelt immer diese Heliumballons, genau, die von so Kirmes
sind. Ja. Diese Alu, was weiß ich, Ballons. Das ist auch eine Sache. So ein indirekter Schaden, der entsteht, den lasse ich steigen oder ein trauriges Kind, dem ist es aus der Hand gerutscht, dem sei es verziehen, aber alle, die ihn steigen lassen, mögen sich bitte bei mir melden.
Ja. Die landen nämlich auf Hochzeiten. Das ist ja immer noch gerne gesehen, dieses massenhafte Ballons in die Luft steigen mit irgendwelchen Briefchen dran oder sowas an Hochzeiten oder an irgendwelchen Geburtstagen oder sowas. Ist halt wirklich nicht mehr zeitgemäß. Ob es je zeitgemäß ist, ist die andere Frage oder war.
Wieder die gleiche Geschichte. Ja, es macht Spaß, es ist eine tolle Sache. Aber
auch mal zu Ende denken.
Ja,
so. Genau. Die Reichweite, ja. Dann, genau, das Pflanzenpflücken hatten wir ja schon angesprochen mit dieser 1 aus 25 Regel.
Ja.
Grundsätzlich also sollte
25
man...
sogar, ja. Ich habe sonst immer 1 aus 20 gesagt, aber es sind 1 aus 25.
Kleiner Schlawiner, es ist 1 aus 25. also vor allen Dingen einfach darauf zu achten, dass man nachhaltig irgendwie Dinge tut. Und wenn nur eine Blume irgendwo wächst im ganzen Wald, klar, wenn ich die wegnehme, wird die nach mir nie wieder da wachsen. Oder erstmal nicht. Und wenn ich die aber da wachsen lasse, dann kann sie sich fortpflanzen und ganz...
Irgendwann kann ich mir auch 3 davon.
Genau, vielleicht, wenn ich 2 Jahre später...
Das ist schon fast ein Strauß.
Hast einen Strauß. Ja, Wege zu verlassen, besonders in Naturschutzgebieten darf man in der Regel nur auf Wegen unterwegs sein.
Also generell in allen Wäldern darf man es erstmal Wege verlassen, dann aber nicht in Dickungen, heißt sehr junge Baumbestände, wo man sich so durch die
Unterholz
kämpfen muss, das darf man nicht tatsächlich. Und Pflanzungen darf man nicht betreten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja. Und im Kerngebiet von Naturschutzgebieten.
Ganz genau,
ansonsten heißt es eigentlich, zum Pilzesammeln zum Beispiel, darf man den Wald verlassen. Das ist ein sehr hohes Gut. Schätzt es, macht nichts kaputt, schmeißt euren Müll nicht weg.
Ja, genau. Dann bei Begegnungen mit Wildtieren. Das ist vielleicht ja auch zu eurem Thema immer spannend, weil bei euch geht's ja, wenn ihr Fotos macht, oft um genau diese Begegnungen. Und auch bei uns, irgendwie, die wir ja auch zur Jagd gehen manchmal, da geht's ja irgendwie um diese Begegnung mit Wildtieren, aber auch jeder normale Waldbesucher kommt vielleicht mal in die Situation.
Oder vielleicht der ein oder andere Berliner, der zuhört, der die Wildschweine im Vorgarten hat.
Ja, genau. Ja. Und da sollte man halt auch grundsätzlich immer Abstand halten, keine Tierbabys anfassen.
Ja.
ja, sowas. Also oft sind das Sachen, wo man sich eigentlich denkt, okay, mit so ein bisschen gesundem Menschenverstand. Mhm. Aber wenn man natürlich keine Berührungspunkte hat und vielleicht das Rehkitz auf einmal alleine in der Wiese liegen sieht, dann könnte man denken, okay, ja, das braucht Hilfe. Aber nein, gerade beim Rehkitz könnt ihr vielleicht selber erklären, was ist mit dem Rehkitz, was einsam in der Wiese liegt, auf sich?
Achso, das wird da halt einfach von der Mutter quasi abgelegt. Die Mutter kommt regelmäßig, um das zu säugen. Und das ist so einfach geschützt. Das versteckt sich dort und wenn
weniger auffällig.
Ja, man denkt ja auch, ja, es rennt ja gar nicht weg, ne? Ja.
Genau, das rennt gar nicht weg. Das hat gar keinen Fluchtreflex, weil es halt sich ziemlich sicher ist, dass es eigentlich nicht gefunden wird. Einfach liegen lassen. Die Mutter kommt zurück, das Kitz ist jetzt nicht irgendwie verlassen, in der Regel.
Gleiches gilt eigentlich auch bei Vogelbabys, die jetzt irgendwie am Boden rumhopsen. Das ist halt völlig normal. Gut, wenn man jetzt vielleicht eine Hauskatze hat und weiß, die kommt jetzt gleich raus und schnappt sich den, dann sollte man vielleicht sich was überlegen. Aber dann eher die Katze in Schach halten, als irgendwie den Vogel anzufassen und zu händeln. Ist generell mit Wildtieren, wie ihr sagt, lieber auf Abstand gehen, beobachten, nicht anfassen. Und wie ihr vorhin gesagt habt, nicht die Wege verlassen. Das ist eigentlich der wichtigsten, ja, wo man wirklich gut drüber nachdenken muss, weil viele Tiere, denen ist es, naja, nicht egal, dass wir den Wald nutzen, aber
sie haben sich dran gewöhnt.
Genau, sie gewöhnen sich an die Nutzung, solange es vorhersehbar ist.
Ja.
Alles, was unvorhersehbar ist, artet in der Regel in Stress aus, in Flucht, in Energieverlust. Und da gehören halt vor allem die Leute dazu, die halt von den Wegen abgehen, weil Wege sind normal, Wege sind halt da.
Da laufen immer Menschen.
Damit können die
auch laut
Tiere
telefonieren.
Umgehen. Aber
auch
alles,
laut telefonieren. Die Rehe zum Beispiel ist ganz witzig, wenn man auf den Hochsitz geht und total laut ist, dann ist es unwahrscheinlicher, dass irgendwas wegrennt, als wenn man sich da irgendwo anschleicht, weil wie du sagst, es ist nicht berechenbar. Aber wenn jemand da vorbeiläuft, das habe ich schon tausende Male mitbekommen, da läuft jemand, telefoniert, quatscht mit irgendwem, das ist absolut normal. Aber wenn man da so leise durchs Unterholz kriecht, das ist dann als Gefahr.
Auch wenn man auf den Wegen auf einmal stehen bleibt, weil man das Reh vielleicht entdeckt hat und dann das Reh anfängt anzustarren. Man muss gar nicht wirklich groß was machen, aber auf einmal bleibt der Mensch stehen und guckt mich an, hat mich entdeckt. Das ist ungewöhnlich, weil eigentlich wahrscheinlich vorher 90% der Menschen an mir vorbeigegangen sind. Ja. Und das ist natürlich dann eine Gefahr, weil man das Reh oder auch ein anderes Tier kann dich als Mensch ja kaum wirklich einschätzen, was du jetzt vorhast.
Richtig. Um nochmal zurückzukommen, weil ich musste gerade ein wenig lachen wegen Katzen und Hunden. Das ist auch direkt der nächste Punkt bei uns. Also Katzen, der ein Tipp, ein Glöckchen umhängen, dann killen die auch keine Vögel. Da gibt es auch sehr, sehr interessante Berichte zu, was Katzen für Auswirkungen auf die Umwelt haben. Möchte ich aber gar nicht vertiefen.
Das ist auch ein sehr, sehr umstrittenes Thema.
Ja. Und dann aber noch zu Hunden im Wald. Und zwar, ich bin selbst Hundebesitzer, also ich spreche aus Erfahrung. Ich habe auch einen Jagdhund, also die geht sehr gerne jagen. In der Brut- und Setzzeit sowieso an die Leine, aber auch außerhalb der Brut- und Setzzeit den Hund an die Leine nehmen, weil auch das stört wieder wild. Da hat keiner Spaß dran, außer ihr habt einen Hund, der wirklich nur auf den Wegen läuft und vielleicht schon 12 oder 13 Jahre alt ist und nur hinterher trottet. Aber viele Hunde, wenn da ein Wild oder ein Stück Wild, ein Reh, was auch immer hinterher oder vorbeiläuft, dann rennt der Hund da hinterher und das stresst ungemein und gerade im Winter verbraucht es auch Energie, die manche Tiere zum Überleben brauchen. Zum Thema Brut- und Setzzeit, wie wir das schon gesagt haben, da liegt jetzt ein Kitz und das rennt nicht weg, dann kommt der Hund dahin und macht es tot. So muss man es einfach sagen. Ja, es ist hart, aber
wichtiges Thema, ja.
Dann geht der Hund dahin und auch ein Retriever, ich habe es live erlebt, der nimmt sich ein Kitz, macht es tot und oder tötet es, um es nicht ganz so abwertend zu sagen. Ja. Aber es ist halt einfach so und im Zweifelsfall kriegt man es dem Hund nicht mal, also bei uns war es zumindest so, ist echt krass gewesen, aber die Besitzerin hat das Kitz dem Hund nicht mehr entreißen können. Mhm. Ja.
Mhm. Ja, also. Die Haushunde sind auch immer noch Tiere und man kann seinen Hund noch so gut kennen.
Meine liegen total entspannt immer zu Hause auf dem Sofa und niemand würde sagen, dass sie mal irgendwas beißen würde, irgendein wildes Tier jagen würde, aber das ist halt, das sind Tiere und die haben noch ihren Urinstinkt.
Genau.
Genau. Ja, wichtige Themen auf jeden Fall. Also das waren mal so ein bisschen die Verhaltensregeln. Da werden wir sicherlich auch nochmal in einem eigenen Podcast
wir haben noch einen letzten
sprechen.
Punkt. Ja. Zu den Verhaltensregeln. Der ist super banal, aber umso wichtiger, einfach Hinweise zu beachten. Ja. Denn manchmal oder auch immer öfter stehen Warnschilder im Wald. Und die sollte man beachten. Denn gerade jetzt bei Baumfällarbeiten, wenn dann ein Schild steht, hier finden Baumfällarbeiten statt, haltet Abstand, geht nicht weiter, geht nicht dran vorbei, weil ihr euch denkt, ja, da wird schon nichts passieren.
Oder wenn ihr mal nichts hört.
Genau.
Da ist ja gerade Pause.
Ja, genau. Ja. Also ich bin selbst neulich noch im Sauerland unterwegs gewesen, war da wandern, da hing ein großes Schild, Baumfällarbeiten. Ich dachte so, ja, ich studiere ja Forst hier. Gehst du mal weiter? Aber hab's dann tatsächlich nicht gemacht, weil ich dachte, nein, wir haben doch auf unserer Website noch allen
gekriegt. Ja, da erwischen wir uns selbst auch mittlerweile oft bei.
Ja. Genau, ja, genau. Man neigt immer dazu, dass man selber das Risiko besser einschätzen kann, als vielleicht der Förster, der das Schild aufgehängt hat. Das ist ja, wenn man da jetzt rational drüber nachdenkt, schon Schwachsinn ist. Ne? Ja. Und tatsächlich war es dann so, dass die Baumfällarbeiten pausiert waren, aber da hingen Bäume noch irgendwie auf 7:30 und wenn ich dahergegangen wäre und da wäre die Böe gekommen, dann würde ich jetzt nicht diesen Podcast machen. Also haltet euch generell an Schilder, die irgendwo im Wald stehen.
Okay. Noch was, was direkter ist, Lea, du kennst vielleicht auch noch aus dem Münsterland, Jan kommt ja selbst aus Münster, da ist es besonders stark, aber auch in anderen Regionen, der Eichenprozessionsspinner.
Mhm. Ja.
Und Simon aus dem Hamburger Stadtwald, der kennt es auch, immer größeres Thema, auch oft beschildert, der Eichenprozessionsspinner, auch dazu ein sehr interessanter Beitrag auf unserer Website,
stinkt.
diese allergischen Reaktionen verursacht, die bis zur Atemnot gehen, Hautreizung und so weiter, auch da. Schilder beachten.
Genau, diese Verhaltensregeln, weiß nicht, ob da genug Platz ist, aber die können auch gerne, dürfen und sollen kopiert werden. Ne? Ja. Also ich kann euch die gerne für die Shownotes irgendwie geben.
Auf jeden Fall. Ja. Schauen wir mal, wie wir das machen.
Gut, ja, aber wir wollten dich gar nicht in deinem Schlusswort.
Genau, um jetzt mal irgendwie einen Abschluss zu finden, weil nicht, dass es noch ganz zu lang wird. Wir haben auch schon vorhin dann besprochen, ja, wir werden da noch einen zweiten Teil dranhängen, weil
mindestens,
weil wir wirklich ganz viele Fragen jetzt noch bekommen haben in Richtung Klimawandel, aber auch Borkenkäfer, Waldsterben, generell Katastrophen und was jeder Einzelne dagegen tun kann. Und deswegen haben wir uns gedacht, dann machen wir auf jeden Fall noch mindestens eine Folge, wo wir exklusiv wirklich nur über diese Themen reden, weil jetzt haben wir und auch unsere Zuhörer, denke ich, ein gewisses Grundwissen, was den Wald angeht. Und dann können wir ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen. Ich denke, die Themen heute waren auch extrem spannend. Man kann sicherlich jedes Einzelne noch so ein bisschen, noch viel weiter vertiefen. Ja. Aber ich denke, ihr habt uns da viel Wissen geboten und auch, also auch für uns war vieles neu.
Ja.
Das ist immer wieder schön, dass man da noch viel dazulernen kann. Also vielen, vielen Dank an euch fürs Dasein, fürs Fragen beantworten. Noch zum Abschluss eine Frage. Was ist euer Lieblingsbaum?
Oh Gott.
Das ist so geil, das wird man so oft gefragt. Felix, was ist denn dein Lieblingsbaum?
Oh Gott, jetzt muss ich wirklich drüber nachdenken. Ich find die Elsbeere tatsächlich auch cool.
Auch, weil keiner Elsbeeren kennt.
Ja,
Elsbeere kannte ich auch nicht.
Ich weiß auch nicht, wie die aussehen.
Sorbus terminalis für die Botaniker.
Okay. Mal suchen, sehr schönes Holz, sehr interessantes Blatt.
Genau.
Aber sonst finde ich tatsächlich langweiligerweise die Eiche echt cool.
Nein, also ist ja auch ein schöner Baum.
Eichenholz finde ich ein sehr schönes Holz. In den Formen, in denen die Eiche wächst, ist einfach ein spannender Baum. Schön zu nutzen und schön zu schützen.
Ja.
Genau, ja, da gehe ich mit. Also Elsbeere super, auch weil es ja irgendwie Deutschlands wertvollstes Holz ist. So. Also eins der wertvollsten Gehölze, die wir bei uns pflanzen können. Das hat mich irgendwie schon immer fasziniert. Aber Eichen finde ich auch super schön. Auch weil da irgendwie so viele Tiere drin und drum leben.
Das stimmt.
Immer spannend.
Ja. So eine richtig alte, große Eiche ist halt einfach echt schon sehr, sehr interessant und sehr,
mystisch
kann man viel, genau, fast, mystisch, ne? Und man kann viel entdecken.
Genau, ja. Also für mich als Fotografen halt auch immer spannend.
Ja. Gut, dann ja, also vielen, vielen Dank euch.
Ja.
Sagt vielleicht nochmal zum Abschluss, wo man euch jetzt oder wie man euch am besten findet im Internet.
Ja, genau. Also man findet uns unter www.forsterklärt.de oder bei Instagram unter Forsterklärt oder bei YouTube auch unter Forsterklärt und auch bei Facebook. Auch da heißen wir Forsterklärt. total kreativ. Genau. Aber also primär so, also wenn ihr alles habt, können wir euch eigentlich Instagram empfehlen. Da machen wir am meisten. Das macht uns auch am meisten Spaß. Ja. Wir machen auch längere Videos, die wir dann bei YouTube hochladen. Manchmal auch irgendwie so Interviews mit Experten, wo wir dann versuchen, so das Fachchinesisch so ein bisschen aufzuschlüsseln. Ja. Und genau, also Blog, Website, Instagram, YouTube, überall. Ja,
spannend.
Live. Okay, perfekt. Ja. Also ruft uns Forst an, erklärt mit, also erklärt mit AE oder mit Ä?
Beides. Es geht beides.
Geht beides? Okay, gut.
Genau. Also gut, ja, bei Social Media mit AE. Ja, im Internet, also geht beides. .de auf jeden Fall.
Aber bis jetzt sind wir mit dem Namen noch sehr einzigartig unterwegs. Also ihr werdet uns finden.
Ja, tatsächlich. Genau. Wenn ich das eingebe, seid ihr noch über dem Wikipedia-Artikel von Forst.
Ja,
perfekt.
Also das war echt
gut darin, deine Suchergebnisse vorher zu sagen, oder?
Also echt gut. Ja, dann würde ich sagen, bringen wir das Ganze zu einem Abschluss. Also vielen, vielen Dank euch nochmal fürs Dasein. Und ja, wir hoffen, dass wir eine zweite Folge drehen können.
Ja.
Wir hoffen, dass die erste gut ankommt und dass vielleicht sogar noch ein paar Fragen gestellt werden. Dann geht auch nochmal, also wie gesagt, an alle, die die Folge jetzt gehört haben, stellt uns gerne oder auch Forst erklärt Fragen, die wir im nächsten Podcast noch ein bisschen genauer abhandeln sollen. Genau. Und Forst erklärt, werden wir auf jeden Fall in die Shownotes mit reinbringen, dann kann jeder euch auf jeden Fall finden. Und dann würde ich sagen, Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Danke
euch. Wir danken auch. Und auch für uns gilt, wenn ihr Fragen habt, auch über den Podcast hinaus, fragt uns gerne. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.